Natürlich wird auch der zweite Teil von unserer Canyon-Folge gesponsert. Fizi, von wem?
Von unserem, ja, treuen Partner AG1 bei
Green Athletics.
Oder Athletic Greens, je nachdem. Was ist Athletic Greens? Ich glaube, wir haben es schon tausendmal gesagt. Deswegen möchte ich heute mal anders beginnen. Du hast Stress im Job. Du sitzt gerade relativ ermüdend vor mir. Du hattest einen harten Tag. Du hast auf deiner Baustelle gearbeitet, Sport noch gemacht. Dein Körper ist leer. Und du siehst gerade so aus, als ob du das Gefühl einer gewissen Unterversorgung kennst.
Ja, in der Tat. Manchmal nehme ich auch wirklich abends auch nochmal eine Fuhre. Weil je nachdem, wie ich mich beansprucht habe, denke ich, kann eine zweite Dosis nicht schaden.
Ja, der Stress ist ja vorhanden.
Und wovon reden wir natürlich? Von unserem grünen Smoothie, sagst du immer so schön, von unserem Superfood.
Quasi der Nährstoffversicherung.
Für deinen Tag. Wir haben es schon oft genug gesagt, aber du kannst dich gesund ernähren, was du ja auch sollst, was gut ist.
Mhm.
Aber vielleicht wird das ein oder andere vergessen oder vernachlässigt, wie es schon mal im Alltag ist. Ne? Man isst schon mal zu spät, es gehen Sachen
vor. Man isst doch mal eher das, was jetzt schnell lecker reingeht.
Wenig Arbeit macht.
Genau, anstatt sich jetzt mal schnell noch das Gemüse und Obst zu schnibbeln.
Und
ist doch klar.
Genau, und um sowas zu kompensieren, da packt Athletic Greens an.
Und das Gute ist, du kannst das quasi, du solltest es morgens schon beginnen, quasi als, ja,
Start in den Tag. Richtig, ja.
Auf nüchtern Magen, schön den Smoothie gemixt, einmal getrunken und ja, du bist den Tag über gedeckt. Das heißt, du läufst nicht Gefahr wie du heute, dass du am Ende des Tages dir die Luft ausgeht.
Ja, mir ist ja nicht ganz die Luft ausgegangen. Du hörst, ich atme noch und ich bin natürlich voll bei der Sache. Ja, also, wer das gerne mal ausprobieren möchte, nur mal so als Feedback haben wir von einem Hörer bekommen, der es abbestellt hat. Wir haben ja die Geld-Zurück-Garantie angesprochen.
Stimmt.
So, und der hat uns gefragt, hier, ich würde es gerne abbestellen.
Kommt ihr in Teufels Küche?
Genau. Wir haben gesagt, nein, risikofrei, bestell es ab und erzähl uns bitte einmal, ob alles reibungslos geklappt hat. Das interessiert uns natürlich auch, weil es der erste war, den wir jetzt kennen, der es abbestellt hatte. Und er hat dann Feedback gegeben und meinte, alles komplett unproblematisch, keine blöden Nachfragen, kein Haken, nichts abbestellt. Die haben sich bedankt, Thema durch.
Weißt du, was ihn gestört hat? War es das unter 1 Gramm Zucker pro Mahlzeit, pro Smoothie? Waren es die 75 essentiellen Vitamine, Nährstoffe und Mineralien? War es die verbessere Verdauung? Was war es?
Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr es herausfinden wollt, dann bestellt auf www.athleticgreens.com/vatasia unser zusammengeschnürtes Paket für euch. Also auf athleticgreens.com/vatasia bekommt ihr was nach Hause geschickt, Fizi?
Natürlich die 5 Travel Packs, die Mallorca oder das Trainingslager des guten Radsportlers steht vor der Tür, immer wichtiger und essentieller werden. Natürlich ein Monatsvorrat des grünen Pulvers und auch da beeilt euch, bald kommt nämlich die richtige Sonne wieder raus, dann ist es immer noch nützlich, aber jetzt braucht ihr es ganz besonders. Es ist ein Jahresvorrat Vitamin D3.
Also auf www.athleticgreens.com/vatasia könnt ihr das ordern und alle anderen Infos seht ihr noch in den Shownotes und weiter geht's.
Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jede Ausrede zählt.
Hallo und herzlich willkommen zur 64. Ausgabe und somit den zweiten Teil von der Canyon-Folge. Matze, ich hoffe, du hast uns nicht übel genommen. Es war wirklich nur ein Spaß, aber du warst einfach nicht im Studio. Dein Bier stand eben noch hier, die leeren Flaschen. Wir räumen nichts weg. Hier geht nichts verloren in dem Studio.
Wir haben einfach kein Geld für eine Putzfrau.
Und da mussten wir natürlich an dich denken und haben gesagt, komm, der arme Matze, der hat 2 Jahre in Köln gewohnt, der versteht Spaß und also nix so ungut. Und Fizi, willst du noch schnell was sagen, bevor wir direkt in den zweiten Teil rüberspielen?
Ja, ich muss sagen, ich bin tiefenenttäuscht, weil du mich ja jetzt seit 3 Wochen triggerst mit deinem Projekt.
Ja.
Hier, komm, wir treffen uns nochmal schnell, wir müssen noch die Sachen einsprechen. Dann erzähle ich dir auch, worum es geht und jetzt habe ich es dreimal vergessen, du hast mich dreimal dran erinnert. Und
ich kann nicht schlafen.
Ich erfahre es immer noch nicht. Das ist nicht nett.
Nicht nur du. Ich habe gesagt, ich erzähle es dir im Podcast, weil ich deine Reaktion sehe. Und ich möchte natürlich, dass du und unsere Hörer das gleichzeitig erfahren. Da muss diesen Boom-Effekt geben.
Aber wir nehmen doch nicht live auf.
Das wird auf Mallorca sein. Das heißt,
auf Mallorca. Es gibt so dir am ersten Abend einfach so viel Bier.
Es ist so gut wie live. Wir senden quasi, abends nehmen wir auf und am nächsten Morgen geht's online. Oder nachts schon oder abends schon.
Wenn wir das jetzt hier gerade ausgestrahlt wird, um nochmal auf dein wir posten, wann die Trikots kommen, aufzukommen.
Ui, da hatte aber einer eine ganz kurze Zündschnur.
Alter Falter. Du gingst mir 2 Tage auf den Sack. Gingst du mir auf den Sack? Hast mir
mit den Klamotten?
Boah, ey.
Ach, das war herrlich. Eigentlich wollte ich dich begrüßen mit dem Mann mit der kürzesten Zündschnur, ja. Der Präsident des Swingerclubs Kurze Lunden e.V. 69.
Es war Freitag, ich hatte tatsächlich nicht so gute Laune, muss man tatsächlich dazu sagen. Ich hatte eine kurze Zündschnur, aber es war halt wirklich,
Man muss dazu sagen, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, wo unter anderem auch der Raphael drin ist, der permanent für Stimmung sorgt. Also man muss sich das so vorstellen, das ist wie so ein kleines Männchen, was in einen kleinen Raum kommt und einfach um sich schießt. Und,
ja, egal wo, ne? Und pauschal erstmal andere Meinung.
Und hoffentlich trifft der einen. Und ganz wichtig, den er da trifft, der muss Aua sagen.
Ja.
Wenn der nicht Aua sagt, dann verliert er ganz schnell den Spaß an diesem Schießen, legt die Pistole hin und dann lässt es gut sein.
Mhm.
So, und wir haben ja irgendwann mal gesagt, wenn du einer Diskussion aus dem Weg gehen möchtest, dann ist die einfachste Möglichkeit, du gibst ihm recht und sagst ja. Wenn einer sagt, ja, hier, ich habe die das und das und sagst du einfach ja. Mhm. Und schon ist es beendet. So.
Du musst
ja, du hast aber die falschen Laufräder, du musst den Sattel höher machen und du musst. Ja.
Du musst, meinst generell oder auf den Raffer bezogen?
Überhaupt.
Weil auf den Raffer bezogen gebe ich noch einen Tipp. Du musst ihm noch das Gefühl vermitteln, ich meine, er hört das ja eh nicht, dass er dich belehrt hat. Dann ist er auch ganz schnell glücklich.
Ja, aber, und der Rafa, der sagt ja schon zu mir, der macht ja einen Spaß draus, ne? Der ist ja manchmal ein bisschen derbe, ne? Ich sage, schießt vielleicht auch manchmal übers Ziel hinaus.
Nö.
Ja, aber man muss es schon vertragen können. Man muss ihn kennen, sonst wird man es vielleicht falsch verstehen.
Ja.
So, aber er hat sich bei mir mal beschwert und sagte, den Vizin kriege ich nicht mehr angepackt hier. Der ist aalglatt, den kriege ich nicht mehr. So, und dann gab es einmal die Situation, wo du einen schlechten Tag hattest. Und
das auch noch irgendwie.
Und ich dachte, was regt er sich denn auf? Sonst ist er doch egal, alles Hippies, allen egal, jede Ausrede zählt, ist doch scheißegal. Und dann hatte ich zufällig mit dem Raphael mittags telefoniert und sagst, ja, oh, ich glaube, der Vizi hat heute keinen guten Tag.
Ich hab
nur nachgefragt beim Haute, der hat den Termin bestätigt, ich hab's gepostet und der flippt völlig aus. Ich stell mich schützend vor den Haute, nicht, dass ist er einen Shitstorm kriegt und. Ich denk schon, hui, jetzt aber was los. Und da hat der Raphael seine Chance gewittert und sagt, ich habe doch noch ein Diensthandy. Ich schreibe den jetzt damit an und gehe dem auf den Sack, dass auch meine Klamotten auch sicher am 25. kommen, weil ich am 26. nach Malle fliege. So hat er nämlich, glaube ich, gemacht. Ne? Aber er hat sich dann durch seine Wortlaut...
Es war zu offen... Also, ja, er ging mir auf den Sack, muss man fairerweise sagen. Ich war ja immer noch...
Wir haben dich gekriegt.
Man hätte mich mehr... Ja, mal klar, doch, klar. Ein bisschen schon, man hätte mich definitiv mehr kriegen können.
Ja.
Aber es war ein bisschen zu offensichtlich. Dass gerade du und danach und
ja.
Also ich hatte den die Fährte noch nicht aufgenommen, die hat er sich dann wirklich in einem Wasser butterweich, glaube ich, da habe ich ihn gehabt.
Ja. Er hat so ein paar Worte, die benutzt er und dann
genau, und
kriegt man ihn darüber.
Ich hatte aber auch irgendwie, weil ich echt so angezündet war, ich habe auch nur asozial Scheiß zurückgeschrieben. Also gar nicht so ein Motto, oh, ist da vielleicht doch einer, wo man nett sein müsste. So, ich habe einfach auch so, Alter, lass mich einfach in Ruhe.
Ja, es ging ja los, dass er dich angeschrieben hat und du irgendwann dachtest, ich hätte das mit unserer Vatasia-Handynummer geschrieben und dann hast du ihm den Screen, du hast ihm meinen Kontakt einfach geschrieben.
Parallel. Die erste Nachricht hat er mir geschrieben. Ich habe gar nicht drauf geantwortet, was er geschrieben hat. Ich hab deine Handynummer genommen, ihm geschrieben, weil ich hatte im Verdacht,
dass ich es bin.
Du, also nein, und ich wusste von Anfang an, dass du irgendwie da mit drin stehst.
Er schickte mir dann den Screenshot und dann hatte ich nur auf diesem Screenshot gesehen, mein Kontakt, dass du ihm geschickt hast. Und danach habe ich dich ja direkt von der anderen Seite gedacht, was hier zwei Fronten kriegen.
Ja, aber das war auch verräterisch.
Da habe ich dich angefunkt und habe gesagt, ey, was verschickst du einfach meine Nummer? Und dann dachte ich, scheiße, jetzt weiß der, dass du ihn kennst. Und dann habe ich aber schnell nachgefügt, mich hat gerade so ein Typ angeschrieben, so nach dem Motto, ich weiß das nur, weil der mich auch angetriggert hat.
Aber das habe ich fast geglaubt. Aber die Zeit, ich schicke die Handynummer, also den Kontakt, und du schreibst, da war eine Minute dazwischen.
Das war zu schnell.
Das war zu schnell. Und natürlich, ich habe dann immer so zwei Herzen, die schlagen so. Der geht mir auf und sagt, ah, vielleicht ist das ja doch assi gewesen, die Handynummer. Ja, so ein bisschen. Und da habe ich dann auch geforscht und deine Handynummer steht tatsächlich in dem...
Da bist du... Wie kriege ich muss die Nummer... Ja, danke, dass du nochmal sagst, aber...
Egal, wie die Sache ausgeht, ich kann mein Gewissen befriedigen.
Ja, gut. Kurze Story am Rande. Ich würde sagen, wir schalten jetzt mal wieder zurück.
Matze, bist du wieder da?
Matze ist wieder da und wir schalten zurück und starten jetzt mit dem zweiten Teil von Canyon. Auf geht's! So, zurück. Neues Bier, neues Glück. Vizi, Öffner.
Vielen Dank.
Wir waren bei Huckles stehen geblieben, aber ich würde gerne wieder weitermachen mit der Entwicklung.
Entwicklung?
Wir waren nämlich stehen geblieben. Wir waren immer noch bei der
Geometrie.
Bei der Marktforschung.
Marktforschung.
Hatten wir abgehackt und sind rübergegangen zu, genau, was wird dann genau gemacht? Du hattest eben gesagt, das Beispiel mit den drei Schrauben, ne? So Sachen, so ein Lastenpflichtenheft, da waren wir stehen geblieben. Dann kommt ja irgendwann der CAD. Der CAD-Zeichner, also CAD ist quasi, wie würde man es übersetzen?
Computer Aided Design, also zeichne etwas am Computer.
Okay. Auf Normaldeutsch, ich zeichne, wie du eben schon gesagt hast, ich kann eine Linie von A nach B zeichnen, extrudiere dann und habe dann ein Rohr, gebe eine Dicke drauf, etc. Ne? Also mit CAD zeichne ich. Ist das dann der nächste Schritt, dass die Sachen erstmal in CAD oder fängt schon mal einer an, mit einem Bleistift und einem Blatt Papier zu zeichnen?
Ja, auch. Wir haben ja jetzt unsere Anforderungsliste. So, wir wissen jetzt, welche Kundenanforderungen wir haben. Wir wissen, welche technischen Produktmerkmale wir daraus ableiten. Und dann geht's los, dass wir uns überlegen, okay, wie wird jetzt ein Fahrrad draus? Und dann, wir können gerne mal bei der Gabel bleiben. So, wir wissen ja jetzt hier, der Maestro möchte gern Gepäck transportieren. Dann überlegen wir uns, also jetzt vielleicht nicht für dieses Beispiel, aber generell würden wir uns dann überlegen, wie können wir dieses Bedürfnis befriedigen? Und dann entwickeln wir mehrere Konzepte dafür. Das würde ich jetzt vielleicht mal bei was anderem, was ist ein gutes Beispiel?
Vielleicht gerade Thema Gabel, wir waren ja, habe ich noch nie erzählt auf der Eurobike. Und da gab es ja zum Beispiel Stork, die ja mit dem, wie heißt das, Airfast jetzt?
Also diese fette Aero-Gabel.
Ultimativ pervers. Also ich finde sie ultra geil, diese Gabel. Hm. Wird dich natürlich wahrscheinlich komplett die Welt dran spalten. Canyon, klassisch, eine sehr, sehr schmale Gabel habe ich dann im Vergleich mal gesehen. Ne? Also, dass da auch verschiedene Ansätze sind. Wahrscheinlich habt ihr eure Gründe, warum so schmal ist. Die haben ihre Gründe, warum so breit sind.
Aber das ist ein sehr einfacher Grund, dass wir noch UCI-legal sind.
Ist das nicht UCI-legal?
Jetzt ist es UCI-legal seit letztem Jahr relativ spontan. Von 3:1 zu 8:1, also 8:1 Breite zu Länge.
Darfst du schon was sagen? Wird eure Gabel auch tendenziell irgendwann im nächsten Jahr oder irgendwann?
Ich könnte mir vorstellen, dass wir daran arbeiten werden, dass unser Fahrrad noch schneller werden kann.
Sehr, sehr gut ausgedrückt.
Nee, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel.
Genau, also ich will jetzt hier kein Spielverderber sein, aber ich würde gerne mal am Stück den Entwicklungsschritt bis zum Ende durchsprechen, damit wir da einfach mal einen Zusammenhang haben und danach können wir wieder hier feuerwerkfrei.
Ich hau sowieso rein.
Ich hau auch so dazwischen jetzt. So, wir machen weiter. Du hast deine Gabel, du hast einen CAD-Zeichner. Also jetzt nochmal ganz einfach gesagt, kommt erst einer mit dem Stift und zeichnet was auf dem Blatt Papier oder wird das direkt im Computer, fangt ihr im Computer an?
Ich würde sagen, dass wir drei verschiedene Sachen machen. Zum einen, ich hatte schon angesprochen, dass wir für jedes Bedürfnis, für jede technische Anforderung dann auch mehrere Konzepte entwickeln wollen, wie wir das denn befriedigen.
Ja.
Zum Beispiel der Grail-Lenker. Bei dem Grail hatte man sich gedacht, Komfort im Gravel-Bereich wird ein Ding sein.
Ja.
Also entwickelt man verschiedene Konzepte, um zu evaluieren, wie kann ich denn das Komfortbedürfnis befriedigen. Und eins der Konzepte war, dass ich einfach den steifen, sehr steifen Lenker von dem Komfort-Feature, also dem Doppelbar, abtrenne. Und dadurch habe ich oben einen sehr komfortablen Lenker, der nicht tragend sein muss, weil er unten nochmal einen Lenker hat. Das ist einfach ein Konzept, was entwickelt wurde, um ein Bedürfnis zu befriedigen. Und so läuft es für jedes Feature, oder so sollte es für jedes Feature laufen, das wir an einem Fahrrad haben. Und da wird zum einen erstmal Ideen gesammelt. Wie könnte man etwas lösen? Also Kreativtechniken, los geht's.
Brainstorming.
Dann kann da gern auch jeder mal ein bisschen zeichnen. Dann fangen die Designer an, auch eine Designstudie zu machen. So, wie darf das Ganze wirken? Wie darf das optisch aussehen? Und der Ingenieur wird natürlich im CAD losmarschieren und da irgendwas zusammenbasteln. Und dann wird es irgendwann zu Entscheidungen kommen, welches Konzept ist das Beste, nachdem man vielleicht auch mehrere Prototypen angefertigt hatte, weil wir sind ja in der komfortablen Situation, dass wir sehr, sehr schnell Prototypen anfertigen können mit einem 3D-Drucker, um das Ganze mal zu sehen, zu testen, einfach auch Funktionsmuster zu bauen, dass wir das mal alles verheiraten. Und dann wird irgendwann ein Fahrrad draus werden müssen.
Aber bevor ihr die Sachen in den 3D-Drucker oder mit dem 3D-Drucker druckt, müsste es ja erstmal eine CAD-Zeichnung
ja,
haben,
genau.
Oder?
Ja, klar.
Und dann macht ihr eine CAD-Zeichnung, dann geht das in den 3D-Drucker, so für mein Verständnis, werden dann auch, sobald es in CAD gezeichnet ist, auch schon die ersten CAE-Tests dann gemacht, bevor es gedruckt wird.
Was sind also CAE-Tests?
CAE-Tests sind...
Herr Ingenieur.
CAE-Tests sind quasi Tests, wo du einen Werkstoff eingeben kannst. Ich benutze den und den Werkstoff. Ja. Du hast eine Geometrie und sagst, ich gebe auf den und den Punkt die und die Last.
Ah, okay.
Und dann siehst du, wie die Lastverteilung ist.
Ob der Rahmen vielleicht bricht.
Ob er nachgibt.
Ob das gar nicht
bewegt. Ich sag mal, eine Belastungssimulation auf Softwarebasis.
Mhm.
Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ne?
Ist ja.
CAE. Macht ihr das, bevor ihr dann 3D druckt?
Wir machen das tatsächlich parallel.
Parallel
also
noch,
zum einen werden wir testen müssen, ob unser Konzept denn in CAE oder in verschiedenen anderen Modulationssystemen überlebt. Und wir werden es auch versuchen, so nah wie möglich an ein Serienprodukt ranzukriegen mit einem 3D-Druck. Werden wir nie schaffen, weil wir drucken dann meistens aus Kunststoff, weil es am schnellsten geht. Aber da werden wir dann schon mal sehen, okay, die Größe passt. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Lenker bleiben, da kann man irgendwie SDIs drauffädeln, also Griffe.
Mhm.
Oder da kann man irgendwie die Bremsleitungen drin verstecken. Das müssen wir alles prüfen, bevor wir das in die Serie geben.
Gerade bei Lenkervorbeihalten wahrscheinlich.
Ja, genau. Das muss ja alles irgendwie zusammenpassen.
Aber mit dem Gray-Lenker, also...
Wir wollten doch den Entwicklungsprozess
genau.
durchgehen.
Ja, aber in der Praxis,
und den zieh mal durch. Ihr habt doch gerade gesagt, da kamen die Ideen, bla bla bla. Ihr habt da ein Brainstorming. Ohne Corona sitzt man wahrscheinlich zusammen. Und dann muss doch irgendeiner im Laden-Canyon Idee, hey, lassen wir doch mal einen Lenker auf den Lenker bauen. So, dann sitzen da 10 Leute, 9 Leute lachen sich kaputt und also, oder wie sieht, oder sind dann erst 9 Leute, okay, gar keine Schläge. Also, als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, habe ich gelacht.
Ja,
ich bin jetzt kein Ingenieur. Oder geht man da aus der Ingenieurseite so, okay, der Max Mustermann hat den Vorschlag gemacht, das ist kein Dummer, der weiß schon, wovon er redet, vielleicht ist da was dran, lasst ihm doch mal, also es muss doch von der Idee, die wahrscheinlich klassisch Rennrad-Rad-Gedanken komplett abstrus ist, weil es ja echt anders aussieht, bis hin, dass einer sagt, jo, damit gehen wir in die Masse. Da muss ja extrem viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Oder seid ihr alle so open-minded, dass ihr sofort sagt, jo, geil, sofort. Das ist
ja
auch ein Risiko.
Darf ich mal raten, was du jetzt antworten würdest?
Ja, mach mal.
Es kommt drauf an.
Es wird ja eine Marktforschung gemacht und da werden ja gewisse Anforderungen werden ja vom Kunden gestellt. Ich möchte das und das und jenes haben, die Charakteristik von dem Rad oder den Komfort oder sonstiges. Wie können wir das umsetzen?
Aber es hat doch
und
definitiv
daraufhin
kein Mensch der Welt gesagt,
werden,
ich will einen Doppellenker.
Daraufhin werden Vorschläge gemacht, wie kann ich vielleicht beide Eigenschaften, dass ich einen Stahllenker habe, aber oben mehr Komfort, in einem vereinen. Und das ist im Prinzip, hat dieses System der Markt gefordert und die Idee ein Mitarbeiter von Canyon gehabt. Und das war unterm Strich die Lösung, um diesen Kunden, Max Mustermann, seine Anforderungen zu befriedigen.
Aber möchtest du bei Canyon anfangen?
Aber genau da ist doch das Risiko, gerade bei dem Lenker. In dem Beispiel, perfekt, wenn ein Rad alle Eigenschaften befriedigt, die man haben will und es am Ende des Tages sofort supergeil aussieht, gekauft, gar kein Problem. Jetzt haben wir bei dem Lenker aber die Eigenheit, dass es noch nie da gewesen war, dass es im ersten, da wird mir, glaube ich, jeder recht geben, wenn man es zum ersten Mal anguckt, zumindest komisch aussieht, wenn nicht befremdlich, manche finden ihn pottenhässlich, aber er hat sich ja dennoch durchgesetzt. Das heißt, irgendwo muss da die Funktionalität über einer gewohnten Optik, eines gewohnten optischen Schönheitsempfinden, was ein Rad betrifft. Also da kommen ja zwei Welten hart aufeinander. Es muss wahrscheinlich übelst praktisch sein. Also ich kenne einen, der hat den, der schwört da drauf. Ich selber finde ihn immer noch pottenhässlich.
Du denkst aber, glaube ich, immer noch zu sehr aus der Rennradbrille, wie er am Anfang gesagt hat, wenn du Gravel fährst, sind die Leute halt ein bisschen offener und da kannst du halt auch mal mit einer Jeans und unrasierten Beine kommen, ohne dass, wie du jetzt den Stempel draufdrückst, ich lache
drüber. Es geht ja erstmal um die Optik, ob ich ein Rad erstmal
schön finde. Ja, es geht ja um die Optik, wo du sagst, wenn es super geil aussehen würde, wäre es gut, aber vielleicht muss dieses Rad nicht super geil aussehen, sondern überwiegt die Funktionalität.
Der Rest des Rads sieht doch super geil aus. Allein von unteren Lenker dieses Grails ist ja der Vorbau und der Lenker geht in einem über, was optisch sehr, sehr schön ist, wenn man das obere abmachen würde.
Ja, und da trifft sich halt dann Design und Funktionalität. Ist ja im Endeffekt eins, weil ja, wir hatten ja schon, das hast du super zusammengefasst, gemerkt, dass wir ein Kundenbedürfnis befriedigen mit dem Lenker und zwar Komfort. Und dann können wir auch noch ein Designbedürfnis befriedigen, dass wir beim Gravelbike relativ aufrecht sitzen möchten. Also ich möchte halt da nicht drauf sitzen wie auf dem Schleifstein, 140er Vorbau, minus 17 Grad, sondern ich sitze da aufrechter drauf. Das heißt, ja, du vielleicht nicht, aber das heißt, dass mein Steuerrohr gezwungenermaßen größer werden muss.
Ja.
Oder ich habe 50 Zentimeter, also sehr viele Spacer. Ja. Und sei mal ehrlich, keiner will Spacer fahren.
Richtig. Ja?
Also was macht man durch diesen Doppeldecker-Lenker? Hat man nur noch relativ wenig Spacer, wer sich das Grail gerade vorstellt. Und ich komme einfach deutlich höher, weil ich zwei Lenker habe. Also
dennoch musst du doch einer Kundschaft, die sehr wahrscheinlich auch sehr optisch affin ist, quasi den Nutzen, also Nutzen vor Optik, also die Kundschaft ist ja auch erstmal verwirrt. So, hey, was ist da? Das ist was Neues, was jetzt optisch diskutabel ist. Musst du ja wirklich, das ist ja ein Husarenritt sozusagen, der Kundschaft, das zu überzeugen, hey, es ist wirklich, wirklich gut. Also auch wenn es nicht gewohnt ist optisch, ihr werdet aber einen absoluten Vorteil dadurch haben. Und das ist doch ein Riesenschritt. Einfacher wäre es doch zu sagen, als Beispiel kann ich machen und die Gabel noch ein bisschen breiter, passen breitere Reifen drauf, dann mache ich weniger Druck, habe gleich einen Komfort, vielleicht, ich bin jetzt kein Ingenieur, um Himmels Willen, aber es sieht optisch gewohnter aus. Sprich, ich wage mich nicht so weit raus. Das Risiko meine ich. Ich hätte auch voll nach hinten losgehen können, dass das Ding super ist, aber optisch einfach nicht ankommt.
Ja, verstehe ich.
Das breite Reifen bringen dich halt nicht aufrechter, ne?
Ja, sondern nur in die Breite. Keine Ahnung.
Wie auch immer, ich will jetzt, du hast es wieder geschafft.
Ja, klar.
Wir ziehen jetzt trotzdem durch Entwicklung. Wir kommen dann nachher nochmal drauf mit Trend und Innovation etc. Können wir die ganzen Themen abhandeln. Ich möchte gerne jetzt weiter. Wir haben das Ding in CAD gezeichnet. Wir haben es mit CAE geprüft. Wir haben auch die ersten 3D-Prototypen bei euch vor Ort gedruckt. Das druckt ihr bei euch vor Ort im Werk in Koblenz?
Wir haben verschiedene Drucker bei uns. Wir machen aber auch immer noch einen finalen Loop, der dann auch Designfreigabe genannt wird, wo wir das extern drucken, weil wir einfach nicht so eine enge Filamentstruktur drucken können, die dann halt wirklich auch, also die Fahrräder sehen aus, als wären sie fahrbar, sind aber trotzdem immer noch aus Kunststoff.
Ja. Der nächste Schritt ist, ihr schickt eure Ingenieure, euren Prototyp oder eure Prototypen Richtung wohin und lasst die ersten wirklichen Prototypen backen aus Carbon, so wie sie später dann vielleicht oder das eine Rad dann vielleicht später im Laden steht.
Ja, also ihr hattet ja auch schon die Folge mit dem Carbon-Experten, ich habe seinen Namen leider vergessen.
Stefan.
Er hat es ja auch sehr treffend und auch sehr detailgetreu beschrieben, wie das Ganze abläuft. Also wir schicken ein 3D-Modell, also einen CAD-File, nach Asien in dem Fall, also wir haben Zulieferer in Taiwan und China und dorten, was heißt Zulieferer, sind unsere Partner, also wir haben da schon einen sehr, sehr, sehr engen Kontakt und da wird dann zusammen die Form eröffnet, also wir verwenden hauptsächlich Monocoque-Design, also einformiges Design, wird eine Form eröffnet, wo diese Carbonstrukturen, wie das der Stefan erklärt hat, dann reingelegt werden und dann kommt da ein Rahmen draus. Und dann werden sehr, sehr viele Loops gedreht, bis wir die Anforderung, das hatten wir am Anfang schon, von uns aus Steifigkeitswerten erreicht werden und auch aus Fahrkomfort erreicht wird mit dem Carbon-Layup, das wir dann von unserem Partner bekommen.
Ihr schickt da, jetzt sage ich mal, 10 verschiedene in CAD gezeichnete Modelle hin und lasst euch die 10 backen? Mm-mm. Oder wie funktioniert das?
Wir schicken eine Form hin, wo wir sagen, so ist das perfekte Fahrrad, so möchten wir, dass es aussieht.
Ja.
Und bekommen dann sehr, sehr viele verschiedene Layups in verschiedenen Loops zugeschickt, die wir dann testen.
Layups in Loops heißt, ihr schickt ja, eine Rahmengeometrie hin und bekommt aber, sage ich mal, 20 Rahmen, die von äußerlich gleich aussehen, aber innerlich unterschiedliche Mattenstärken, also verschieden viele Matten in verschiedenen Bereichen haben.
Genau.
Dass ich, sage ich mal, der eine Rahmen ist etwas leichter und komfortabler, der andere Rahmen ist etwas schwerer und steifer. Also ihr bekommt halt eine Serie an verschieden dick-dünnen Rahmen.
Ja,
um es ganz einfach zu sagen.
Um es ganz einfach zu halten, würde ich das einfach mal so stehen lassen.
Ja.
Bekommen wir dann zugeschickt. Die werden dann sowohl bei unserem Partner als auch bei uns mit einem kompletten Testing befeuert, also auf verschiedenen Prüfständen. Und dann werden die auch aufgebaut und gefahren. Und da darf dann wieder der Produktmanager oder das Team aus ProduktmanagerInnen die ganzen Rahmen auch fahren und dann auch mal sagen, ja, ich glaube, dass wir diese Ziele erreicht haben, die wir uns gesteckt haben.
Ja.
Dann werden da natürlich auch Tests gemacht. Die Sattelstütze passt in den Rahmen, die Kurbel passt in den Rahmen, die Laufräder passen in den Rahmen. Das müssen wir alles nochmal doppelt abprüfen.
Das heißt, ihr gebt ja die Maße vor, ihr messt dann, auf wie viel Hundertstel passt das Tretlager da auch rein, fängt das nicht an zu wackeln, dass sich das irgendwie einarbeitet etc.
Ja.
Also da gibt es auch gewisse Toleranzen, die einfach erfüllt werden müssen. Und bei euch im Test, ihr habt ein eigenes Testzentrum bei Canyon, wo ihr dann die Prototypen einspannt auf Verwindung, auf alles mögliche testet?
Ja, genau. Wir haben ein eigenes Testlabor, Prüflabor, auch einen eigenen CT-Scan, also wo das Ganze nochmal durchleuchtet wird. Und das ist redundant. Also sowohl unsere Partner als auch wir testen das, um einfach so eine doppelte Sicherheit aufzubauen, um da auch, ja, bei uns vielleicht noch einen Testloop mehr einzubauen, dass wir einfach wissen, das Fahrrad wird unseren Anforderungen gerecht. Und da wird dann Steifigkeit wird nachgemessen, verschiedene Dauertests werden durchgeführt, um halt auch einen Lebenszyklus von so einem Bike nachzusimulieren. Genau.
Schläge, Witterung auch?
Witterung, sehr, sehr aktuelles Thema. Wir kennen uns jetzt relativ gut mit Dreck aus. Wir haben auch einen Dreckprüfstand mit Normschmutz, wo wir Normschmutz auf unsere Fahrräder sprühen, weil wir auch da gemerkt haben, so hey, ja, gerade bei Graveln, so Schmutz, ich meine, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich Paris-Roubaix gesehen,
ja.
War ja nicht witzig, wo die durchgefahren sind.
Und, zum Zuschauen schon.
Ja, zum Zuschauen schon. Ja.
Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, das Fahrrad ist eingespannt, ein Arm greift an die Sattelstütze oder an den Sattel und bewegt den Sattel permanent nach vorne, nach hinten, belastet es, entlastet es und du sprühst permanent Dreckwasser drauf.
Normschmutz.
Ja. DIN-Schmutz.
Ungefähr so.
Sprühst du drauf und dann kannst du hochrechnen, auf wie viel Zyklen. Ich sage jetzt mal, bei uns in der Automobilindustrie haben wir zum Beispiel einen Stoßdämpfer, der wird halt getestet, entweder auf 10 Jahre oder 250.000 Kilometer. Und dann muss der halt noch, darf der so und so viel Verschleiß haben oder nachgeben. Und bei euch wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Ihr simuliert
genau
dann
gleiche,
so und so viel Jahre, Kilometer, was auch immer und Jahreszeiten eventuell. Und dann wird geprüft, passt es noch? Habe ich Probleme mit der Sattelstütze und Dreck im Rahmen oder?
Genau. Und das Gleiche bauen wir redundant mit einem Field-Testing auf. Also, dass wir sagen, ja, unsere Prüfstände können sehr, sehr viel abdecken. Trotzdem muss das Ganze noch draußen gefahren werden.
Habt ihr ein, also bei uns ist das genauso, wir haben Teststrecken, wo die dann 24/7 fahren, also das, da nochmal zurückzukommen um Testfahrer,
ne?
das ist wirklich eine harte Arbeit. Habt ihr dann auch einen, der dann fährt, bevor das Rad auf den Markt dann kommt oder freigegeben wird?
Also wir haben, ich glaube, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Zum einen darf ich als Produktmanager natürlich Testfahrer sein und darf fahren. Ich muss währenddessen auch noch was arbeiten, also ich kann jetzt keine 40.000 Kilometer im Jahr fahren. Wir haben aber auch tatsächlich angestellte TestfahrerInnen, die schrubben ihre 40.000, 50.000 Kilometer im Jahr.
Im Jahr?
Ja.
Mit einem Modell. Also die machen den ganzen Tag nichts anderes außer
fahren. Genau. Denen wird dann ein Modell zugeschickt mit zum Beispiel jetzt verschiedenen...
zugeschickt, das muss nicht mal in Koblenz sein. Die können irgendwo in Deutschland oder Europa weltweit oder...
verteilt. Ja, ja, okay. Um halt auch verschiedene Surroundings abzudecken.
Stimmt, ja klar.
Ja, ja, klar. Und denen wird dann ein Fahrrad zugeschickt mit irgendwelchen Konfigurationen, wo wir dann sagen, das und das abprüfen. Mhm. Und in einem Monat kriegen wir das zurück mit 4.000 Kilometern drauf, um halt schon mal zu sehen. Weil, let's face it, also die meisten KundInnen von uns werden im Jahr so 4.000, 5.000, 6.000 Kilometer fahren. Ja, ja, es fährt ja jetzt nicht jeder 15.000.
Nicht, das klingt so arrogant, aber ich hätte gesagt, da gerade so im Rennradbereich, wo wir sind, da ist 10 doch schon so eine regelmäßige Grenze.
Ja.
Gerade wenn ich mir so ein Ultimate hole für 7.000, ja, wo das ist ja auch Quatsch, die Idee, die ich jetzt habe, ja, ne? Dann will ich es auch fahren. Nee, ich kann auch einfach Kohle haben, das Rad geil finden und.
Aber ich, ja, da ja, sprechen wir gleich noch drüber. Das Rad wird getestet.
Stunde später.
Ja, ich muss es jetzt durchziehen. Das Rad wird getestet. Die Tests verlaufen positiv.
Hoffentlich.
Wann kommt die Marketingabteilung? Wann kriegt der Profi das Rad schon früher? Meistens ja, bevor das Fahrrad im Laden steht, sieht man ja schon mal, dass die bei der Tour de France damit teilweise fahren.
So ein Ding, wo gerade so
Wie ist dann der nächste Schritt? Die Tests verlaufen gut, dann wird sich hingesetzt und mal gesagt, okay, welche Farben nehmen wir überhaupt? Oder findet das vorher schon statt? Wie wird es lackiert?
Ja, also eins nach dem anderen. Zum einen werden die Profis natürlich bei uns auch relativ früh eingesetzt. Wir haben, hat man ja schon drüber gesprochen, große Profiteams, die wir auch gern nutzen und die uns auch Feedback geben. Also keiner fährt so krass mit Fahrrädern wie Profiteams, weil... Ja. Wieder Beispiel Paris-Roubaix. Ich wäre an dem Tag nicht Fahrrad gefahren. Also ich hätte mich auf die Couch gelegt.
Und vor allem auch nicht die Art, also nicht die Strecke.
Genau, das heißt, wir werden nie das Feedback einholen können, wie von Profis, die damit über den Arnberg schreddern mit 70.
Okay, ja. Das heißt, ab welchem Stand kriegen Profis die Fahrräder, also das ist ja dann noch in der Testphase, ne?
Das ist in der abgeschlossenen Testphase. Also wenn alle Labortests positiv ausgefallen sind, erst dann, also ich auch als Produktmanager werde mich nicht auf ein Fahrrad setzen, was nicht durch das komplette Testing gelaufen ist. Mhm. Wenn das abgeschlossen wurde, dann können wir viel Testing starten.
Also du hast keine Stories, dass die regelmäßig einen Rahmen unterm Hintern wegbricht?
Noch nie passiert. Okay. Auch noch nie. Nein, das...
Hätte ja sein können, dass das so zum Standard gehört, dass das sein muss, um die Erfahrung...
Das muss jeder mal gemacht haben.
Genau so.
Nein, nicht okay. Nach bestandenem Testing, genau. Und dann geben wir das auch gerne an Profis.
Und die fahren das dann erstmal privat im Training, weil es fürs Rennen noch nicht freigegeben ist?
Heikles Thema. Ne? Ja, es wird gefahren, natürlich. Und dann kommt dann auch das Marketing ins Spiel. Werden wir dann irgendwann überlegen müssen, okay, wann wird das Fahrrad auf den Markt kommen? Und wann starten wir eine Teaser-Phase? Also natürlich, wenn man einem Profi sagt, hier, wir haben ein neues Fahrrad, das ist 300 Gramm leichter, dann werden wir ihn nicht mehr überreden können, das alte zu fahren. Ja? Also schön blöd. Das heißt, da müssen wir ganz genau angucken, okay, wann wird was gefahren? Mathieu van der Poel, ich meine, das ist jetzt ein offenes Geheimnis, der hat ja schon recht früh einen Aero, das war ja auch in der Swift-Werbung so. Das heißt, relativ früh wird dann auch den Profis das Material zur Verfügung stellen.
Aber das ist ja OCE-Reglement, ne? Dass die Serienmaterial fahren müssen, ne?
Ja, in Serienmaterial, was ein Jahr nach Erstverwendung den Markt
trifft. Also das heißt, ich darf als Profi jetzt Mallorca-Challenge aktuell das Ding heute fahren? Das heißt, nächstes Jahr im Januar, Februar müsste das dann...
Wenn ich mit diesem Jahr gerade richtig liege, ich bin mir nicht ganz sicher, okay, aber ja.
Also
ich
darf Prototypen fahren. Du hast das Grenzzeit, um es mal so auszudrücken.
Ja, okay. Genau.
Okay, der Profi fährt es dann... Und dann ist das so nochmal dieses Feintuning, Feinschliff nochmal abhören. Wenn irgendwas dann mit diesem Rad nicht stimmen sollte, erfährt man spätestens dann.
Genau, spätestens dann wird man erfahren, okay, Problem.
Ja.
Und dann werden wir halt ein Launch-Szenario erarbeiten, zusammen mit Marketing. Du hattest die Farben angesprochen. Der Artwork-Designer sitzt bei uns von Stunde null in den Meetings mit und darf auch ein Fahrrad oder wird auch ein Fahrrad mitkreieren. Und wird dann...
Danke nochmal für das Pink.
Lukas, bist der Beste. Genau, und wird auch dem Fahrrad einen Charakter mitgeben können.
Ja.
Ja, und die Farbe, die wird deutlich vor dem Launch natürlich definiert, weil wir das auch alles planen müssen und Kapazitäten beim Zulieferer planen müssen. Genau. Ja. Und dann irgendwann wird das Fahrrad den Markt treffen, ja.
Spielt denn Feedback, Entschuldigung, das Feedback der passiert
ja
selten. Der Rennradfahrer, also der Profis ja, wie wichtig ist das Feedback der Mechaniker, die das Ding waschen, pflegen, die das montieren etc. Mhm. Also das ist wahrscheinlich, also ein Profi, ganz doof gesagt, springt drauf, fährt, sagt, ja, läuft. Aber ein Mechaniker nimmt das Ding ja regelmäßig auseinander, ja, auch gerade in meinem Betrieb.
Ja, das Feedback ist immer sehr, sehr, sehr spannend. Also ich durfte das jetzt auch schon ein paar Mal erleben, wenn wir halt bei den Teams auch sind, wenn wir vor Ort mit dabei sein dürfen, was jetzt pandemiebedingt immer relativ schwierig war, aber wir haben trotzdem die Chance öfters mal ergriffen. Dann kriegt man dann schon eine sehr ungefilterte Meinung.
Beim
ja.
Rennen selber oder fahrt ihr zum Servicekurs von Alpecin?
Ja, Phoenix, zum Beispiel oder? Streckenrekon oder so. Ja, genau.
Sitzt du im Auto dann und oder bist ja, du dann quasi in der, genau, wo die sich aufstellen und
genau. Also Streckenrekon heißt ja, die fahren da ein bisschen rum, testen irgendwie ihre Setups. Wir waren jetzt zum Beispiel auch bei Paris-Roubaix.
Du warst damit?
Genau, also bei Recon, wo man dann halt auch merkt, okay, die gucken nochmal mit der Sattelposition, um halt den Komfort zu verbessern. Mhm. Die gucken nochmal mit dem Reifendruck, solche Sachen. Und da merkt man natürlich dann auch, okay, welches Fahrrad setzen die ein erstmal? Ja, welches Laufrad-Setup fahren die?
Ja.
Was sagt der Mechaniker zum Fahrrad, ob das alles hält, ob das alles passt? Und da sind wir natürlich in Dialog und da können wir nur davon profitieren.
Mhm.
Also ja, da wird mal was schief gehen, ja.
Klar.
Wir hatten jetzt bei Paris-Roubaix keine Probleme, ja, gut. Aber wir bekommen da einfach Feedback. Also das ist einfach ein Loop, den wir gerne mitnehmen und von Profis lernen.
Mhm. So, das heißt, das Fahrrad ist jetzt fertig getestet, der Profi hat sein Feedback gegeben, alles ist sauber, alles ist geil. Dann sagt ihr hier in Taiwan, XY-Firma, bitte produziert. Und dann geht das in Serie.
Genau. Also die Mold wurde ja schon, also die Form des Rahmens wurde ja schon eröffnet in der Entwicklungsphase.
Ja.
Und dann werden alle Rahmengrößen getestet. Also wir testen ja alle Rahmengrößen immer komplett durch. Und dann irgendwann wird gesagt, okay, Stückzahldefinition, wie viel wollen wir von was? Und das muss halt auch alles sehr genau abgestimmt werden, dass halt die richtige Quantität an Rahmen nach Koblenz geliefert wird, da aufgebaut wird.
Ja,
mit den richtigen.
Das wäre meine nächste Frage. Mhm. Aufgebaut wird das bei euch in Koblenz und lackiert auch die Rahmen? Wir bleiben jetzt erstmal nur bei den Rahmen.
Wir haben da die Rahmen, ja, Rahmen werden teilweise beim Zulieferer, beim Partner noch lackiert. Wir haben aber auch jetzt die Chance, dass wir in Deutschland Partner haben, die auch für uns lackieren, was wir gerade für Limited Artworks oder halt Sonderserien gerade etablieren. Das macht schon sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
Und das ist das noch so oder war das so? Man hat es mal gehört, dass wenn das Fahrrad hier in Deutschland lackiert wird, man draufschreiben darf Made in Germany?
Ah, da kann ich wenig, müsste ich mich echt jetzt aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, dass ein gewisser Anteil der Produktion, ein Prozentsatz der Produktion in Deutschland sein muss, um draufschreiben zu dürfen, Made in Germany. Das heißt, aber da kann ich nicht zu.
In Germany oder so, ne?
Ja, engineered heißt es ja auch oder auch oft assembled in Germany. Okay. Aber ich meine mal gehört zu haben, wenn du es hier lackierst, darfst du es Made in Germany nennen. Aber okay, es kommt dann lackiert hierhin und wird bei euch aufgebaut.
Genau, in der Factory an der Autobahn oben in Koblenz.
Und da werden alle Fahrräder von Canyon montiert
aus Einzelteilen.
Und das Lager ist daneben und wird dann von da aus verschickt.
Mhm.
Und nochmal einen kleinen Schritt zurück. Die Teile, die montiert werden, die ihr nicht selber produziert, müsst ihr ja bestellen.
Ja.
Das heißt, ihr ruft bei Shimano an und sagt, hier, hör mal, wir haben jetzt hier 10.000 Räder. Wir brauchen mal 2.000 Dura-Ace, 8.000 Ultegras oder paar 105er oder wie funktioniert das? Wie macht ihr das?
Ja, also wäre schön, wenn es genauso laufen würde. Es läuft mit einer deutlich längeren Vorplanung. Also ich meine, jeder hat es mitbekommen, die Bestellzeiten insgesamt in der Fahrradbranche sind explodiert,
ja,
weil halt auch ja, teilweise Probleme bei Zulieferern waren in der Produktion. Wir haben dann einen Suezkanal, der verstopft ist, so bla bla bla. Mhm. Weiß jeder, hat jeder mitbekommen. Das führt halt da dazu, dass wir eben in Koblenz nicht genau die Quantität an Fahrrädern aufbauen können, was wir gern machen würden, was dann sich demnach auswirkt auf die Bestellzeit. Und wir müssen halt auch als Canyon jetzt deutlich früher zu Shimano, bei Shimano anrufen, hey, wir hätten gern 10.000 Gruppen. Also ich kann gar nicht davor... Du
musst ja auch in Vorkasse treten, ist ja auch eine Kohle-Sache. Ja, ja. Ne? Zahle ich, also ich habe noch kein Rad verkauft, habe aber 10.000 Schaltgruppen, plus Mountainbike, plus normale Räder, plus alles, was Shimano, was, ja, ne, ist ja quasi der Systemanbieter da. Ja, eh. Das ist ja richtig, richtig Kohle, die da im Vorkasse, also das ist ja auch kaufmännisch höchst interessant.
Ich kann halt gar nicht davon sprechen, wie es vor der Pandemie war, weil ich während der Pandemie bei Canyon gelandet bin, aber der Running Gag bei mir war, dass ich 3 Modelljahre ausplanen durfte in meinem ersten Jahr als Produktmanager. Das heißt, im Jahr 2020 haben wir Modelljahr 2021, also ungefähr Launch Oktober 2020, geplant, dann haben wir Kalenderjahr 2021 komplett ausgeplant, dann haben wir Kalenderjahr 2022 komplett ausgeplant und dann haben wir Kalenderjahr 2023 komplett ausgeplant, weil einfach die Zulieferer gesagt haben, wir haben so einen Druck auf dem Kessel, ihr müsst bestellen. Und dann bestellen wir. Und dann bestellen wir halt sehr weit in die Zukunft.
Aber Shimano bestellt ihr in Japan direkt oder ruft ihr bei Paul Lange an?
Wir sind über Paul Lange traditionsgemäß, weil Radsport Arnold war lang Vergangenheit. Okay. Aber ja, Wir haben Kontakt mit beiden, also Shimano direkt und Paul Lange ist unser Partner.
Ach, krass.
Genau.
Und wie, ja gut, pandemiemäßig ist das jetzt also ein bisschen schwierig, aber im Normalfall, wie viel früher müsst ihr dann da anrufen? Ein Jahr früher, 2 Jahre früher in der Planung, dass ihr die Teile dann auch bekommt?
Ja, also die Bestellvorlaufzeit, die ist normalerweise so 8 bis 10 Monate gewesen. Jetzt ist sie deutlich länger, je nach Zulieferer. Es ist aber ja nicht getan mit einer Bestellauslösung. Also wir als ProduktmanagerInnen dürfen ja auch schon viel früher mit dem Zulieferer in Kontakt treten, mit jetzt irgendwie DT Swiss oder Schwalbe oder Conti und auch mal abchecken, so hey, was ist denn bei euch in der Pipeline so?
12-fach
Shimano also oder Reifen. Ich meine, bei Reifen geht gerade extrem viel ab im Gravel- und im Onroad-Bereich.
Onroad heißt Rennrad?
Onroad heißt Rennrad für mich.
Echt? Ja. Was habe ich verpasst? Was geht ab? Was gibt's Neues?
Ja,
worüber darfst du schon reden?
Dieses Tubeless soll ja auch ein Trend sein.
Ich dachte jetzt komplett irgendwie, die neue Gummimischung oder sowas erfunden oder bla bla. Okay, also dieses Tubeless, okay.
Schon. Ja, und da möchte man sich natürlich frühzeitig mit den Partnern austauschen. So, was geht bei euch Neues? So, was dürfen wir nicht verpassen an unseren Rädern? Und der Dialog, das macht schon sehr, sehr viel Spaß auch.
Ja.
Also musst du auch ein gutes Netzwerk haben quasi.
Ja, ja,
ne?
Klar.
Dann bekommt ihr die ganzen Teile, habt es bestellt, die Räder werden aufgebaut und dann gehen sie in Direktvertrieb bei euch, ne?
Genau.
Ihr haltet daran fest, Direktvertrieb, keine Läden, hat mir vorhin schon angesprochen. Wie lange hat das jetzt gedauert vom Marktforschungsprozess bis ihr könnt das Fahrrad online bestellen? Wie lange dauert dieser Prozess bei euch?
Gute 2 Jahre.
Mhm. Also das heißt, mein Grizzle ist Schmiede 2019/20.
Um den Dreh 2019 so. Sowas rum, genau.
Um den Dreh ab,
ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger auf dem Markt, genau 2019.
Stimmt, ja genau. Ist ja gar nicht, also, okay.
So, dann ist das Rad auf dem Markt. 2 Jahre später, oder wie lange dauert es, bis dann wieder ein Update, also quasi dasselbe Modell, aber beim Auto nennt man es Facelift.
Ja.
Wie lange dauert das, bis das Facelift ist? Meistens 1 Jahr oder 2, kann das sein? Es geht relativ flott, ne?
Ja, aber Shimano schmeißt ja gefühlt jedes Jahr schon eine neue Schaltung auf den
Nicht
Markt.
Nicht Shimano,
vom
Rahmen. Ach so.
Das ist ganz, ganz krass abhängig von dem Segment. Also wir hatten zum Beispiel vorhin über Cross gesprochen beim Inflight. Cross ist für uns immer noch ein wichtiges Segment, weil wir halt insgesamt unser Pro-Sport-Engagement nicht einstellen wollen. Also wir werden weiterhin Crossräder entwickeln und bauen wollen, weil wir auch da ein Zulieferer für die Profis sein möchten. Ja, aber bei einem Crossrad wird wahrscheinlich weniger Entwicklungskapazität eingeplant, wie jetzt bei einem wachsenden Segment wie Gravel. Oder wenn wir das Ganze mal größer betrachten, urban.
Also Computerräder, die sind geil, die sind richtig geil.
Aber nochmal ganz kurz aufs Rennrad zurück. Das erste Rennrad ist jetzt auf dem Markt. Es wird verkauft, du kannst es bestellen. Irgendwann kommt ja halt 200 Gramm leichter der Rahmen jetzt. So, es ist ja dasselbe Modell, aber 200 Gramm leichter.
Ja, ob es dann nur leichter, ich glaube, wir können
es vielleicht... Es ist ja kein neuer Rahmen dann, ne?
Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren, gar nicht mehr so viele Jahre, 5, 8 Jahre, relativ krasse Entwicklungen im Rennradbereich gesehen. So, die erste Entwicklung war ja elektronische Schaltungen. Auf einmal musste ich sicherstellen, dass mein Rahmen die Verkabelung mitmacht oder dass ich halt die Junction Box, also die Verteilerbox der Shimano Di2 Schaltung irgendwo verstecken kann. Ja. Da musste ich schon mal damit klarkommen.
Oder den Akku. Früher war der Akku. Doch am Flaschenhalter.
Ja, ja, und jetzt ist das so eine lange Wurst, die ich irgendwo in den Rahmen reinschieben muss. Also da muss ich schon mal gucken. Und das wäre dann ein klassisches Facelift. Hey, hier kommt eine krasse Innovation. Wenn die auf den Markt kommt, müssen wir einen Rahmen dafür bieten. Mhm. Und dann waren es Scheibenbremsen. Auf einmal war klar, hey, auch auf der Straße, ich rede hier mit den Falschen, aber auch auf der Straße wird sich Scheibenbremse durchsetzen, müssen wir die richtigen Rahmen dafür an Start haben, also Facelift. Ja? Und wenn dann solche Entwicklungen aus dem Markt vielleicht ausbleiben, was derzeit noch nicht der Fall ist, weil wir haben jetzt zum Beispiel den Integrationstrend, es ist völlig klar, dass ich an meinem Cockpit kein Kabel mehr sehen möchte.
Kann auch kein Bremsenleit. Das ist ja auch krass, dass Rennräder heutzutage... früher hat ein Rennrad sämtliche Brems- und Schaltvorgänge mit einem Metallzug. Mhm. Und ein modernes Rad heute hat einfach keinen Metallzug mehr. 100 Jahre Metallzug sind einfach beendet. Ja.
Das finde ich. Ihr müsst auch euer Logo ändern. Ist euch das bewusst? Ihr habt hier noch.
Wir haben Flightdeck 10-fach.
Wir haben richtig Kabel.
Wird immer überleben.
Wäscheleine, genau.
Wird immer überleben.
Aero, da kann ich
gerade als Bikepacker brauchst du die doch.
Ja, stimmt, da kann ich die Unterhose hin.
Ja,
Holzfällerhemd aufhängen. Nein, da habe ich doch die Rolle vorne. Ich bin noch im Game. Ich weiß doch alles Bescheid.
Weil der Mercedes-Fahrer hinten auf der Hutablage hat doch der Greffler vorne in der Rolle drin.
Und die Achse muss doch auch irgendwo halten.
Ja, aber diese Facelifts, also ich kenne es halt in der Vergangenheit, wo mal, sag ich mal, vom Markt nichts kam, von wegen, ja, jetzt ist elektrische Schaltung, jetzt müsst ihr da, sondern erste Jahr war unser neuer Rahmen, zweite Jahr war, jetzt haben wir einen leichteren Rahmen, dritte Jahr und jetzt haben wir mehr Steifigkeit im Tretlager.
Dann hast du den Rahmen doch anders benannt, oder?
Da war das doch
ultralight oder
so. Das waren halt sehr, sehr einfache Entwicklungsschritte, weil ich da ja dann nur das Layup, also die Carbon-Verarbeitung verändert.
Genau.
Aber ich glaube, dass wir als Canyon schon auch dafür stehen, dass wir eine sehr klare Linie bei unseren Fahrrädern verfolgen und wenn wir dann ein neues Fahrrad auf den Markt bringen, dann wird es auch anders aussehen.
Okay, ja. Also davon sind wir weg. Das waren so die einfachen Marketing-Tricks, die
muss gar kein Marketing-Trick sein, ja. Ist auch eine Weiterentwicklung, klar. Ja. Das Fahrrad wird leichter, ja.
Und Shimano hat 5 Jahre 10-fach, also ne, wenn wir dann Wäscheleine bleiben, so, was willst du, kannst ja keinen neuen, auf einmal bring die 11-fach raus, dann brauchst du wahrscheinlich einen anderen Hinterbau, keine Ahnung. Du hast neue Laufräder auf einmal, dann werden die Felgen breiter, weil Aero breiter, dann brauchst du auf einmal diese Direct-Mount-Bremsen, bevor du Scheibenbremse hattest, bla bla bla.
Eins habe ich noch, ja, bevor du jetzt kommst und danach gebe ich dir die Runde frei.
Sehr gut.
Danach gebe ich die Runde frei.
Falsche Flasche.
Roadbike, Rennrad, die ganzen Zeitungen, die kriegen von euch die Räder geschickt zum Test.
Ja, genau.
Das heißt, ihr schreibt die an, die schreiben euch an. Wie ist da die Kommunikation?
Ah, die Kommunikation ist relativ einfach. So, man wir haben ja auch deutlich erfahrenere MitarbeiterInnen bei uns im Team als wie mich. So, die haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den RedakteurInnen und man informiert sich gegenseitig so, hey, im Juni testen wir Rennräder. Preisrange 2.000 bis 3.000 Euro. Schickt uns mal ein Rad. Genau, dann wird denen ein Rad zugeschickt, dann kann man mit denen noch ein bisschen telefonieren, um halt das Ganze zu erklären. Und dann fahren die das, schicken es irgendwann wieder zurück und dann wird der Testbericht geschrieben. Genau. Und ich glaube, was ein relativ krasser Irrglaube ist, was mir auch immer wieder widerfahren ist, dass gedacht wurde, hey, Canyon, die faken doch die Tests.
Ich habe mal gehört, dass Canyon die Niederlassung hat in dem gleichen Bürogebäude, wo die Tour sitzt. Dass man sich da sehr gut kennt, ohne jetzt, ne? Also, ja. Das habe ich also schon ewig,
was,
ewig her.
Was mich überrascht hatte, als ich bei Canyon anmarschiert bin, dass ein ganz klares Benchmarking über Testberichte betrieben wird. Also man weiß ganz genau, was sind die Anforderungen von einem, in dem Fall jetzt Tourtest. Man weiß es, weil das weiß jeder von uns, weil ich kann das Magazin lesen. Aber es wurde halt auch klar definiert, hey, diese Testkriterien sind im Radsport derzeit ein Benchmarking-System. Und wir werden das nutzen. Und wenn wir das nutzen, dann können wir uns auch selber ranken innerhalb dieses Benchmarking-Systems im Entwicklungsprozess. Also wir können frühzeitig sagen, ja, wenn wir diese und diese Steifigkeitswerte erreichen, dann schneiden wir so und so im Test ab.
Ja.
Und so haben wir ein ganz klares Benchmarking des Markts.
Mhm.
Und das Einzige, was dann von Canyon betrieben wurde oder immer noch wird, also ist ein offenes Geheimnis, würde ich mal behaupten, dass wir halt sagen, ja, wir wollen immer noch Testsieger werden. Wir werden unser Fahrrad als Testsieger positionieren wollen. Wir wollen der Benchmark des Marktes sein. Und dann werden wir halt so lang dran rumentwickeln, so lang an den Steifigkeiten, an den Features schrauben, bis wir Testsieger sind.
Und ihr könnt ja nichts dafür, Benchmark dass sind. Andere Marken wahrscheinlich ihre Räder gar nicht für den Test schicken. Ne? Also es ist ja immer nur, es werden ja 20 Räder getestet. Ich habe lange keine Tour mehr gelesen. Oh Gott, wahrscheinlich 20 Räder getestet, aber es gibt 50 Anbieter und so, ne? Also das liegt ja mit zurück, was ich als Firma, als Radhersteller, ne, ob ich das will, ob ich das nicht will, etc. Und ihr scheint es
zu wollen. Ich glaube zum Beispiel Pinarello wird da wahrscheinlich kein Rad schicken. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da noch nie einen Pinarello in einem Bereich Vergleich gesehen.
2.000 bis 4.000 Euro in dem Beispiel ist, glaube ich, Pinarello nicht so gut aufgestellt.
Ja, da haben die noch nicht mal ein Frameset.
Mal allgemein oder jetzt Lightweight-Laufräder oder sowas siehst du nie in einem...
Doch, die gewinnen doch immer aus der Tradition raus. Früher waren es immer die leichten, tollsten, besten.
Ja,
doch.
Ja, klar, es darf jeder hinschicken, was er möchte, weil das ist ein offenes, journalistisch geführtes Magazin. Also ich rede jetzt von der Tour, von der Roadbike.
Ja.
Dann gibt es natürlich auch noch Magazine wie Gran Fondo zum Beispiel, wo man auch einfach nur Tests bekommt.
So lange keine Zeit. Jupp, liest du irgendeine Zeitung?
Ja.
Regelmäßig?
Ja.
Ja, nicht jetzt hier Handelsblatt oder FAZ.
Bildheft.
Ups. Happy Weekend. Nein.
Schlüsselloch.
Gibt's ihn? Was liest du, irgendeine Fahrradzeitung?
Ja, ich lese zwischendurch mal die Rennrad
und
die Tour.
Boah, ich bin so raus. Ja. Ich habe früher Pro Cycling ganz viel gelesen. Und bin mittlerweile, ich habe jetzt fürs Krankenhaus, habe ich mir eine Tour
mittlerweile geholt. Pleite.
Pro Cycling gibt es nicht mehr?
Mhm.
Ich habe, oh Gott, dann bin ich ja schuld. Ich habe vorletztes Jahr habe ich mein Abo geguckt, also gar nicht so lange her. Weil es kam wirklich und traditionell, kommt, liegst du aufs Klo, auf dem Klo liegst du mal, ne? Irgendwann, auf dem Klo kann nichts mehr liegen, weg. Ja, da habe ich es auch wirklich, als ich ein Jahr lang immer die Zeit weggelegt und ich habe nicht mal mehr reingeguckt, weil irgendwie ich mir die Zeit einfach nicht genommen habe. Und, ach schade, es tut mir leid, weil das war beim Rennsport. Aber die Tour habe ich mir vom Krankenhaus geholt und ich habe mich einmal reingeguckt. 6,50 Euro wollen die für eine Tour haben mittlerweile. Wo sind wir denn hier? Das wird alles
Qualität
teurer.
Ist da drin. Aber dann die Zeitung, wie du sagst, da ist ja schon immer so, dass Leute sagen, gekauft. Also ich kann wieder nur von uns sagen, da gibt es ja auch viele, die sagen, ja, wurde dem ADAC-Chef mal eben 3S-Klasse in die Einfahrt gestellt und dann hatte Mercedes wieder den Test gewonnen.
Würde ich aus Vorsicht auch sagen.
Ich glaube, so einfach ist es nicht. Aber es gibt natürlich Tricks. Ne? Ich glaube, VW waren die Ersten, die den eigenen Pannenservice, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, vielleicht stimmt, aber ich meine, VW wären die Ersten, die einen eigenen Mobilitätsservice angeboten haben. Das heißt, wenn du liegen bleibst, kannst du die anrufen und dann holen die dich ab. So, Vorteil ist natürlich, du tauchst in der Pannenstatistik beim ADAC nicht mehr auf.
Weil die dich nicht
oder nicht mehr so oft. Ne? So, und dann bist du in der Statistik natürlich weiter oben. Also man kann natürlich hier und da arbeiten. Am Ende.
Es gibt bei Mercedes und ADAC und bis so TÜV-Bericht, da gibt es auch, können wir oft gleich mal drüber reden, da weiß ich, was ist erste Hand. Egal. Darf ich anfangen?
Bist du gleich, mein letzter Punkt noch. Wir sind noch bei Zeitungen. Ich habe noch aufgeschrieben, Influencer. Wenn ihr Werbung macht, ich glaube, Influencer ist relativ für wenig Geld viel Werbung. Täusche ich mich da?
Ich glaube, wir müssen da das ein bisschen aufdröseln. Was ich meine wahrzunehmen, also ich durfte auch mal in meinem vorherigen Job mit Athletinnen zusammenarbeiten und mit Influencern. Wir müssen ganz klar trennen, was ist ein Athlet, was ist eine Athletin und was ist ein Influencer, was ist eine Influencerin.
Also ich würde das so aufdröseln, Athlet ist jemand, der mit seinem Sport Geld verdient und auch eine wirkliche Leistung und Erfolge einfährt. Und eine Influencer oder Influencerin macht das aus Spaß, aus Hobby, hat viele, viele Fans, viele Follower, die vielleicht sie toll finden und gerne so sein wollen wie sie.
Mhm. Nach Klicks, also ob jetzt YouTube oder Instagram nach Klicks bewerten.
Ohne
sportlichen Erfolg.
Genau, ohne sportlichen Erfolg.
Ja, der Erfolg ist dann halt daran zu messen, dass ich für die Community einen Mehrwert liefere. Richtig. Als Influencer. Ich informiere. Natürlich markengebunden. Also, ich meine, auf Instagram wird das heutzutage sogar deklariert, Werbung.
Ist ja auch
aber,
richtig.
Ja, völlig nichts dagegen.
Deswegen wird bei uns
aber
das
ich
auch
liefere
Team. Deswegen wird bei uns nie was. Obwohl, du hast uns Bier mitgebracht. Müssen wir diese Folge Zettler. Jetzt als Werbung?
Hashtag Sternchen Werbung Zöttlergold.
Ach nee, Zöttler, aber nee, ich meine für Canyon. Du bist ja quasi in Form von Canyon jetzt hier, gibst uns Bier. Dann wären wir ja quasi, wir sind in der Werbefalle.
Oder hast du Klatscher im Ohr?
Oder hast du ein Rad bekommen, Jupp, und ich weiß wieder nichts davon.
Das meine ganz letzte Frage.
Ist, wie viele Räder hast du uns mitgebracht?
Jetzt meine letzte Frage kommt zum Schluss. Wie ziehe heute hast du nicht das letzte Wort.
Dann bleibt man noch bei InfluencerInnen. Ja. Nee, ich habe da, glaube ich, eine starke Meinung dazu. Pro-Sportler werden von uns dafür bezahlt, dass sie Rennrad fahren und das den ganzen Tag. Und unser zweites Asset an diesen Pro-SportlerInnen ist, dass sie uns Feedback geben können. Mhm. Und das finde ich auch beides sehr wertvoll. Oder was heißt ich? Ich glaube, dass wir bei Canyon das sehr gut nutzen können. Und vielleicht können wir da noch besser werden. Vielleicht können wir da noch mehr Feedback einholen und das Ganze besser verwerten. Ist ja alles ein Prozess. Bei InfluencerInnen geben wir denen auch unsere Produkte, dass sie dafür einstehen und das der Community näher bringen. Und auch das ist ein großer Mehrwert. Ich finde,
wir sind ja meistens nicht so weit weg wie ein Profisportler.
Ganz genau, also sie sind ja nahbarer, weil genau. Sie normaler sind. Also sorry, ich vergleiche mich nicht mit Mathieu van der Poel. Ich vergleiche mich nicht auch mit Celine oder so, weil die einfach so weit weg sind vom Leistungsniveau, dass ich mich lieber mit InfluencerInnen-Vergleich oder mich eher näher an denen sehe, die auch noch ganz offen präsentieren, dass sie eine Familie haben.
Ihr habt doch den, wie heißt der mit den ganzen Tattoos, der jetzt...
Vegan Cyclist.
Wie?
Vegan Cyclist, der Amerikaner.
Nee, ein Deutscher, der war jetzt, ich bin ja
Fabio so, Wittmer. Fabio Schäfer.
Fabio Schäfer, ich bin ja hier im Bushcraft Game, ne, und da gab's ja jetzt hier, ne, da waren die ja 7 Tage in Schweden,
ja,
ne,
ja,
und
ja,
musste natürlich sehen als alter Bushcrafter.
Wo läuft das?
YouTube.
Ach so.
Ein geiles Format vor Weihnachten, also hat mich wirklich,
gepackt.
Ja, gepackt und da bin ich auf den gekommen und der wiederum hat von euch wahrscheinlich bekommen, ein Grizzle bekommen und ist damit irgendwas gefunden. So habe ich mich auf euer, also unter anderem, ich habe natürlich, ne, also die Fahrradvideos, Mountainbiker hat mich bei, der ist ja hauptsächlich Mountainbiker, glaube ich.
Genau, der kommt aus dem Enduro.
Hat mich da nicht so interessiert, weil ich einfach nicht so Mountainbiker interessiert, aber der hat dann irgendwo eine Tour mit einem Grizzle gehabt und so. Und dann kam so, hey Moment, du bist ja eh Grizzle beobachtend. Momentan zu dem Zeitpunkt, ich kann gleich mal die Story erzählen, wie ich das Ding bekommen habe. Also an der Stelle, also ich glaube zumindest ohne Vitamin B.
Oder hast du da Finger ins Spiel?
Oder hast du irgendwas gemacht? Nee, weil mir hat ein Kumpel geschrieben, kein Spaß. Ich war am Computer und ich habe irgendwie dreimal im Jahr nicht Migräne, ich sehe alles verschwommen, aus dem Nichts so kommen. Das ist, ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich habe es dreimal im Jahr. Lege ich mich eine Stunde hin, alles ist gut. So, ich hatte das.
Meistens nach dem Bier.
Ich hatte das, ich sitze an meinem Rechner, arbeiten, ne? Und hatte das, denke, boah, fuck, jetzt leg dich besser auf die Couch, ist gerade uncool. Erste Mal im Jahr, war Anfang Januar. Ich lege mich auf die Couch und natürlich, wenn du alles verschwommen siehst, wenn es dir scheiße geht, nimmst du natürlich das Handy in die Hand und daddelst. Depp, ne? Dämlich. So, und dann schreibst
du nichts mehr siehst.
Genau, ja.
Liest
Handy
du.
In die Hand.
Ich kann es nicht
dann erklären. Dann bestelle ich mir ein Canyon-Fahrrad.
Nee, und dann schreibt mir ein Kumpel, der mit dem Grail übrigens, schreibt mir, nur für dich als Info, ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt schon dreimal das Carbon-Ding im Warenkorb und dachte mir, nein, das ist doch viel zu teuer für den Quatsch, den du vorhast damit, ne? Und das macht doch keinen Sinn. Aber ich wollte halt ein Rad haben. So, und dann bin ich trotz alles verschwommen mit Krücken, 2 Etagen bei mir hochgehumpelt an den Rechner. Beim Handy habe ich es echt nicht auf die Kette bekommen. Ich konnte echt nicht sehen. Und habe dann im halbblinden Zustand auf bestellen. Und gefühlt, dann hat alles geklappt. Und gefühlt eine Stunde später war das Ding wieder ausverkauft. So,
ja.
Das war Anfang Januar. Ich war Mitte Dezember im Urlaub und selbst da war auch wieder so ein Slot. Der gleiche Kumpel hatte mir geschrieben, übrigens, dein Rad ist irgendwie bestellbar. Da war ich aber gerade in Domburg und lief über den Boulevard sozusagen und meine Frau war irgendwie in einem Geschäft einkaufen, ich hatte einen Kinderwagen, bla 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 und konnte halt mit dem Handy und ich war mit Jobrad noch nicht so firm und ja, da hat alles da zu lang gedauert. Da war das Rad leider weg. So, also das waren diese Slots, die ich hatte. Das war so die ganze Entwicklungsgeschichte, wie ich an das Rad gekommen bin. Aber da hat kein Vitamin B. Also ich habe einfach Glück gehabt, oder?
Naja, was heißt Glück? Wir haben halt bestimmte Bestellfenster, das wird ja ganz offen über die Homepage kommuniziert. Du hast ja ein Bestellfenster, Lieferung von dann und dann.
Genau.
Wenn du draufklickst, dann wird dir das auch dann und dann geliefert, ja.
Ja, das hat auch, also ganz, das ganz hat, spannend. Ich war mal etwas nervös, aber es hat alles sehr, sehr gut geklappt.
Ja, schön.
Das war, ich bin euch, glaube ich, hart auf den Sack gegangen. Ich glaube, Laura, tut mir leid. Wir haben, glaube ich, ein paar Mal telefoniert. Ihr macht ja alles mit Vornamen und so. Und,
ja, wir sind alle per Du.
Total cool, aber es ist ja, wenn du Hotline anrufst, ich weiß einen anderen Namen nicht mehr, Enrico? Keine Ahnung, ich müsste lügen. Auf jeden Fall so, du rufst dann an, ich arbeite bei der Versicherung, ne? Und dann so, hi, hier ist die, ich nenne sie jetzt mal Laura, keiner wie sie ist. Und, Daniel Fietz, damit du mich findest übrigens. Und Kundennummer 123456. Und das war so, aber hat alles super geklappt und ich bin jetzt glücklicher. Ich bin jetzt in der Canyon Family sozusagen.
Welcome to the family.
Ja, vielleicht geht's ja weiter. Wer weiß, vielleicht muss ich ja mal ein Scheibenbremsenrennrad irgendwann.
Finally.
Ich hab
mit 4,2 Bar.
Ja, das musst du mir dann nochmal erklären, weil ich habe ja gerade ein neues Rennrad, deswegen.
Also wir fassen zusammen, Influencer sind natürlich günstiger zu buchen, bringen die Marke auch an die Community weiter. Profis kosten natürlich mehr Geld, bringen die Marke auch an die Community weiter, liefern aber auch noch Testergebnisse, um es einfach zu sagen.
Ich mit den Preisen kenne ich mich nicht aus, kann ich nichts dazu sagen, was jetzt wer an Budget frisst. Ja, mir ist, glaube ich, einfach nur wichtig, dass man versteht auch, was wer macht. Also man denkt ja oft so, irgendwelche Profis, die haben ja gar keinen starken Instagram-Auftritt. So, nein, das ist auch nicht deren Aufgabe. So, die sollen Fahrrad fahren. Genau. Und dafür werden sie auch bezahlt,
genau.
Ja, und Influencer, dann sagt man immer, boah, die können gar kein Fahrrad fahren. Ja, müssen sie auch nicht. Die müssen einfach nur einen Mehrwert liefern. Und der Mehrwert ist, dass sie eine Community bilden und diese Community informieren. Die müssen keine 400 Watt am Sakalobra fahren können. Da reichen auch 200.
Eben. Und ein guter Fotograf dabei. Richtig. Wie viel,
ja, ist ja so.
Wie viel Fahrräder bekommt ein Team von euch, beziehungsweise ein Fahrer?
Ah, okay, schwierige Frage. Also unsere Profiteams werden mit sehr vielen Fahrrädern bestückt, weil es hat ja jeder Fahrer, jede Fahrerin ein Wettkampfrad, ein Trainingsrad und dann verschiedene Modelle. Also,
Wettkampfrad heißt, das ist immer beim Team, die bringen das mit zu den Rennen und mein Trainingsrad ist zu Hause bei mir.
Zum Beispiel, ja genau. Und dann habe ich natürlich noch die verschiedenen Modelle, also Aeroad und Ultimate bei uns sind ja die klaren Pro-Sport-Modelle. Das Ultimate setze ich bei einer Bergetappe ein, das Aeroad setze ich im Flachen ein. Das heißt, Zeitfahrrad habe ich meistens eins beziehungsweise zwei. Das heißt, als Profi habe ich schon mal 5 bis 6 Fahrräder.
Das heißt aber, wenn ich jetzt, sag mal, jetzt weg von Van der Poel, sondern ich bin jetzt der kleine Daniel, der so gerade bei Alpecin so mitschwimmt. Und jetzt will ich, ja okay, Alpecin ist natürlich auch sehr cross-affin. Wahrscheinlich gibt es dann automatisch ein Crossrad mit. Aber jetzt will ich ein Mountainbike haben oder so. Dann rufe ich mein Team an, sag, hey, Mountainbike für mich? Oder ruf bei euch an oder kauft das sogar selber?
Ja, wir sind dann nicht die Spielwarenabteilung von den Profis. So, die bekommen ihr Equipment, das sie brauchen.
Weil zum Beispiel, man sieht ja jetzt Niki Terpstra relativ oft noch mit seinem, was ist denn das, Strand-Mountainbike, was von, übrigens sehr geil, von Villiers ist.
Ja.
Ja, wie man weiß, fährt Total Energy ja Amerikaner seit diesem Jahr. Aber der fährt trotzdem noch mit seinem Strand-Villiers rum.
Ja, da muss man natürlich irgendwo die Balance finden, dass man die Profis ausstattet mit dem, was sie brauchen.
Ja.
Ja, und wenn jetzt zum Beispiel, Alpecin ist sehr cross-affin. Alpecin möchte es sich auch im Cross-Country-Bereich etablieren. Das heißt, die werden auch mit Mountainbikes beliefert, wenn der Renneinsatz denn klar ersichtlich ist. Und Andy Anderson, auch ein Fahrer von Alpecin, ist auch ein ziemlich guter Gravel-Profi in den USA. Das heißt, der wird auch einen Grizzle bekommen. Ja. Ja. Da ist einfach ganz klar, Profis brauchen Ausstattung. Mhm. Profis sind da, um Fahrrad zu fahren. Das heißt, sie brauchen Fahrräder. Ja, ziemlich einfach. Aber
wenn ich kleiner Straßenprofi, der so glücklich gerade einen Vertrag hat, einfach mal die komplette
Familie mit ausstatten
will. Genau, noch Computerrad haben will und dann sagt auch irgendwann, sagt Canyon mal, hör mal zu, Junge.
Ja, irgendwo ist ein Punkt dahinter, klar, aber das Arbeitsgerät muss da sein. Ja. Und für Profis ist Arbeitsgerät schon so eine 3- bis 4- bis 5-fache Ausstattung, ja?
Ja, ich meine, es geht ja auch mal, ne, hat mal einen blöden Sturz, wo dir Gott sei Dank selber nichts passiert, aber der Rahmen ist gebrochen.
Ja, ja, muss auf dem Auto ein Ersatzfahrrad sein, klar.
Ja, und du brauchst dann, ja, das Ding ist ja Schrott, du brauchst ja dann hast du aus deiner 5er-Ausstattung ist eine 4er-Ausstattung geworden. Und
ja, muss nachgeliefert werden,
genau,
klar.
Genau, das ist ja natürlich, also boah, der braucht echt. Also, du das, siehst so Bilder von Servicekursen, wie viele Räder da hängen.
Ist das Vertrauensbasis oder wird das kontrolliert? Das Kaputte wird dann wahrscheinlich eingeschickt zu euch oder
wie ist das? Das Kaputte wird eingeschickt, dass wir das auch, dass wir daraus lernen.
Ist ja auch interessant.
Also, irgendwo muss ja auch klar sein, was ist passiert. Meistens bei so Stürzen passiert ja relativ wenig. Ich meine, die Stürze schauen immer heftig aus. Die Fahrräder halten sowas ja meistens aus. Aber wenn dann halt irgendwie noch das Teamauto drüber fährt, dann brauchen wir das Fahrrad nicht. Also wenn es komplett Schrott ist, dann lernen wir daraus nichts. Aber wenn wir halt sehen, okay, bei einem kleineren Sturz oder so ist was passiert, dann müssen wir das sehen, das Fahrrad. Dann müssen wir das ins CT halten, um zu sehen, okay, was ist da passiert.
Kann man, hat mir glaube ich bei dem Carbon-Doktor glaube ich schon mal, kann man im CT Haarrisse sehen?
Naja, Haarrisse gibt es ja im Carbon so nicht.
Eigentlich nicht.
Weil ja alles splittert. Ja,
also ja splittern tut es ja nicht.
Ja, es delaminiert in einem größeren Ausmaß, ja. Also Haarrisse.
Es reißen ja Fasern im Prinzip.
Genau.
Die an der längsten Seite.
Genau, es gehen Fasern aus dem Verbund. Also Faserverbundwerkstoff heißt
es ja. Es ist ja mal im Jedermann, sag ich mal, Jargon, sagt man ja, wenn du mal gestürzt bist, um Gottes Willen, setz dich nicht drauf. Vielleicht ist ein Haarriss drin und... Ist ja eigentlich Schwachsinn, ne?
Ich komme mir vor wie in der TH Köln oder wie heißt das, TU Köln, irgendwie Vorlesung Materialkunde oder sowas. Ne?
Präsentiert
bei der RTW Aachen hier.
Ja, nee, Haarriss ist eigentlich eher so aus dem Stahl-Alu-Zeitalter. Bei Carbon kann das Gleiche sein, aber dann ist kein Haarriss mehr.
Ja. Fizi, du hast jetzt Freigabe.
Ich habe meine meisten Fragen abgearbeitet. Ich hätte eine Frage mal, vielleicht ja, aus der Canyon-Sicht, aber vielleicht aus deiner privaten Sicht. Du hast ja dann doch schon ein extrem
großes... Ich habe kein Privatleben mehr.
Du hast kein Privatleben. Dein Leben ist Canyon.
Ja, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, hat man kein Hobby mehr.
Das stimmt. Mein Hobby ist Versicherung. Jupp,
oder du hast keinen Beruf.
Das stimmt. Jetzt haben wir die letzten Jahre ja im Rennradbereich. Wir haben... erst war... Alles Rundrohr, wir hatten diese 6,x Kilo erreicht, die Welt war schön, wir müssen was Neues erfinden, erfinden wir Aero. So, wir haben Aero erfunden, dann kam auf einmal die Scheibenbremse, parallel dazu immer das Thema Elektrik, also E-Schaltung oder Wireless-Schaltung. Machen wir die Augen mal zu und wieder auf, in 10 Jahren, also 2032, was ist das nächste große Ding? Also... Zwei große Dinger wären für mich Aero und Scheibenbremse oder E-Schaltung. Was glaubst du, was wird ein Rennrad vielleicht mal eine Federgabel haben? Weil Thema Komfort noch eine andere Rolle spielt. Das Grizzle gibt es ja mit dieser Mini-Federgabel schon. Ist das vielleicht eine Sache? Was ist so das nächste, also keine Weiterentwicklung der Sachen, die es da gibt, sondern so, hättest du mir vor 10 Jahren gesagt, Rennräder kriegen Scheibenbremse, dann hätte ich einen Bauchmuskelkater vor Lachen gehabt wahrscheinlich.
Also ich würde mich jetzt nicht auf eins festnageln lassen wollen, aber ich glaube, dass wir ein paar Strömungen schon noch intensiviert sehen werden. Das eine wird Komfort sein, das hatte ich schon angesprochen. Ich bin der Meinung, dass Komfort einen zentralen Faktor spielen wird, auch im Rennradbereich.
Geometrie wie auch dann der Rahmen
in
Flex.
In allen Hinsichten. Also Geometrie... Flex des Rahmens, dann Reifen. Wir hatten hier die Hookless-Diskussion schon losgetreten. Auch das ist ja im Endeffekt ein Komfort-Feature, was ich dem Rad addiere. Und dann aber auch am Cockpit. Irgendwo werden wir schon noch Komfort-Features sehen. Dann glaube ich, dass unsere Fahrräder deutlich besser integriert werden müssen in unsere digitale Welt. Also nur, dass es eine E-Tab oder eine DI2-Schaltung hat, heißt noch nicht, dass es in meine digitale Welt integriert wird. Es ist meiner Meinung nach schon noch anzustreben, dass das Ganze ein System wird. Also Cannondale, da ist vor 2 Wochen Cannondale Synapse gelauncht worden, was ein eigenes Stromversorgungssystem für alle Stromverbraucher am Fahrrad hat. Also ich habe eine Schaltung, die wird gespeist von einem Akku.
Powermeter?
Powermeter, mein Garmin, mein Licht. Alles gespeist aus einem Akku.
Cool.
Und ich finde das cool, ja. Also Shoutout, ey. Das hat jemand antizipiert, dass das ein Ding sein wird.
Okay, das smarte Rennrad.
Genau, das smarte Rennrad. Stimmt. Und smart heißt für mich halt auch Sicherheit. Also ich weiß nicht, ob das in eurer Blase auftaucht, aber ich glaube, dass sich viele FahrerInnen auf der Straße nicht mehr sicher fühlen. Das heißt, wir werden dran arbeiten müssen oder wir arbeiten daran, dass wir Kundinnen zeigen, hey, nein, du wirst sicher sein. Und das fängt dann mit Licht an. Das fängt mit dem Garmin zum Beispiel.
Warum gibt es so wenig? Es gab mal Ideen, in der Sattelstütze eine Lampe einzubauen und so. Das hat sich nie durchgesetzt. Das gab es, also die Ideen oder vielleicht im Lenker vorne ein Frontblinklicht integrieren und so. Das hat so richtig, also die Ideen gab, habe ich mal gesehen zumindest.
Ja,
also
es war
so richtig
da.
So markttauglich in der breiten Masse. Jeder von uns hat, glaube ich, das Blinklicht hinten dran. Ich habe vorne an allen Rädern unterm ich darf nicht mal Garmin-Halter, ich muss jetzt Wahoo-Halter sagen.
Computerhalter.
Dann kriege ich nachher wieder, was kriegt ihr von Wahoo eigentlich in den Arsch gesteckt? Der Jupp labert nur noch von Yahoo.
Wahoo.
Genau, so zum Thema haben wir das auch mal geklärt. Relativ wenig, um die Antwort mal zu geben. Nein, also den Tachohalter unten drunter, ich habe, glaube ich, bei jedem irgendein China-Licht drunter, damit es blinkt und ne, fährt. Also, aber so diese komplette Systemintegration, meinst du, da kommt...
Ja, ich meine nicht, ich hoffe,
ja.
Also jetzt ganz, ihr wolltet ja auch meine private Meinung hören.
Ja, total, ja klar.
Auch raus. Dafür sind wir hier.
Ich finde, dass Sicherheit irgendwo einen Faktor spielen muss. Und für mich ist auch, das ist schon wieder eine Überleitung zu Gravel, aber Gravel ist für mich auch eine Sicherheit. So, ich habe keine Autos mehr, die mich nerven, wenn ich im Wald schottern gehe.
Aber Fußgänger, Mountainbiker haben doch oft...
Ja, aber die fahren mich nicht um.
Ja, aber also Mountainbiker haben doch oft Ärger mit Fußgängern.
Ja, und klar. Und
der Gravel-Mensch dann quasi ja notgedrungen halt auch. Thema Metall über die, wie heißen die hier, Drahtseile über die Straßen gesperrt. Also du kommst ja auch aus der Ecke hier, kennst ja da, wie heißt das da, Siebengebirge etc. Da gibt es ja, Horrorgeschichten,
klar.
Die sich da bekriegen.
Nee, aber die Sicherheit ist einfach nicht zu vernachlässigen. Und Sicherheit heißt auch für mich, dass ich hatte es gerade schon angesprochen, das Radarsystem von Garmin, dass ich eine Warnung bekomme auf meinem Computer, wenn sich von hinten einer annähert. Und dieses ganze Ökosystem an Features, dass ich mich sicherer fühlen werde auf meinem Rennrad, da haben wir noch Arbeit vor uns.
Herstellergeführte Tachos? Glaubst du, sowas ist eine Sache, die... Dass es auch ein Canyon-Tacho gibt?
Ja.
Oder Marke, egal.
Ja, ich glaube, müssen wir uns nicht davor verschließen. Ich sehe gerade keinen Need, dass wir unseren eigenen Tacho entwickeln. Weil
Lenker integriert.
Integration wird uns immer begleiten, klar. Aber das geht dann wieder zurück auf meinen Punkt davor, Sicherheit. Dass ich dann halt auch einen Mehrwert daraus habe, dass ich jetzt einen Canyon-Tacho habe, dass der halt verschiedene Sachen kann. Der kann dann eben sagen, hey, von hinten kommt ein Auto, fahr mal weiter rechts oder hey, deine Schaltung ist gleich leer, so schau, dass du heimkommst und einen Akku anschließt oder hey, dein Licht hat nur noch 10%. So dieses ganze Ökosystem an zusammenhängenden Sicherheitsfeature, glaube ich, dass wir auch im Rennradbereich noch sehen werden.
Boah, smarte Rennrad. Glaubt ihr, also ich habe gerade eben noch eine Frage, ist mir aufgefallen, ihr habt, also an meinem Grizzle ist ein Canyon-Vorbau, ein Canyon-Lenker, ein Canyon-Rahmen, eine Canyon-Sattelstütze. Ein sehr cooler Sally-Tally-Sattel übrigens. Wann gibt es Canyon-Laufräder? Weil da ist DT-Swiss drauf.
Ja, gute
Frage. Also, ihr habt quasi, ne, Carbon seid ihr affin, wisst ihr offensichtlich, was ihr tut. Laufräder, ist das ein Ding, was... eventuell, du grinst.
Wir sind ja hier unter uns.
Ja.
Was man glaube sagen kann, dass wir mit DT Swiss einen Partner gefunden haben, der unser Portfolio versteht und wir verstehen deren Portfolio. Mhm. Ist ja kein Geheimnis, so wenn man auf unsere Homepage geht, wir setzen sehr viel DT Swiss ein. Das ist aber einfach eine partnerschaftliche Beziehung, dass man weiß, sie verstehen unser On-Road-Portfolio, sie verstehen unser Off-Road-Portfolio.
Sind die auch im Mountainbike-Bereich?
Sie verstehen unser Mountainbike-Portfolio.
Ist das halt okay?
Natürlich. Und das ist einfach ein Zusammenspiel, wo wir sehen, okay, was brauchen wir denn noch? Und wenn wir was brauchen, dann können wir es adressieren. Andere Partner, ich meine, wir arbeiten auch sehr, sehr gut mit Zipp zusammen.
Beim Movistar zum Beispiel auch, ne?
Genau, also auch im Pro-Sport und auch in unserem Portfolio. Wir haben noch Zipp-Laufräder, auch da ist der Kontakt sehr gut. Das heißt, wir hatten noch nie das größere Bedürfnis aus einer Performance-Perspektive zu sagen, ja, jetzt müssen wir unsere eigenen Laufräder machen.
Da kommt ja auch wenig, ne? Zip, DT Swiss,
ja,
die Luft ist schon dünn. Ne?
Genau, irgendwo muss man halt auch sagen, okay. Ja, okay. Ja,
auf Disc-Bereich gab es mit Sicherheit auch schon mal bei Canyon.
Ja, wir sind auch in Kontakt mit Lightweight. Auch da hören wir zu und reden gern mit denen. Ich meine, die sind ja auf der Eurobike nicht weit weg, ist ja ein Steinwurf.
Ja.
Auch da ist einfach eine Beziehung da, wo man sich gegenseitig zuhört. Was ich damit sagen möchte, dass wir halt irgendwo auch erkennen müssen, so wir kennen uns sehr gut mit Fahrradrahmen aus, mit Sattelstützen, mit Vorbauten. eine Expertise an Laufrädern müssten wir aufbauen. Mhm. Ja? Aber wir können jetzt nicht morgen sagen, ja, jetzt schießen wir mal ein paar Laufräder raus.
Ja, aber das wäre ja vielleicht, also du sagst Systemintegration, alles, obwohl das ist natürlich auch sehr kaufmännisch, ne? Manche Firmen sourcen alles out. Outsourcing ist ein Riesenthema, ne? Kosten sparen. Manche wollen alles aus einer Hand haben, damit sie die Hand drauf haben. Genau. Da sind so gute Partnerschaften. Klar, warum sollte man irgendwas ändern, wenn die Partnerschaft funktioniert?
Die Partnerschaft funktioniert sehr gut.
Genau. Ja.
Das heißt nicht, dass wir niemals Canyon-Laufräder bauen werden. Ich glaube eher, dass wir drauf bauen müssen, was wir für Partnerschaft haben. Und erst wenn wir erkennen werden, okay, wir sind hier an einem Limit, wir können hier das, was wir an Innovationen antreiben möchten, nicht mehr verwirklichen, dann müssen wir es selber machen.
Oder das Gleiche wäre ja mit keinem, obwohl Lenkerband ist auch Canyon, ist auch ganz, fühlt sich cool an
übrigens. Ja, genau, ist auch
ein so ein bisschen Entwicklung. So gelmäßig, so, also.
Hat eine Gel-Schicht.
Echt, tatsächlich?
Ja, genau.
Aber zum Beispiel jetzt Reifen, ja, ne? Also Reifen gibt es ja auch die bekannten Hersteller, aber es gibt, glaube ich, kein Radhersteller der Reifen oder also müsste ich jetzt
Bontrager Trek.
Bontrager, du hast vollkommen recht, die sind
hat ihre eigenen Reifen.
Trek ist auch krass, was die, also was Bontrager alles herstellt,
ja,
und auch in sehr guter Qualität, finde, also krass, also ist irgendwie
gut, also
aus
jedem
aus deutscher Sicht gar nicht so so bekannt. Ich bin auch der Meinung, aber Bontrager, ein Kumpel von mir hat einen Bontrager Vorbau Einheit auf einem Candle.
Oh, schwierig.
Genau.
Tut in der Seele
weh. Der Gedanke ist Quatsch, aber ne, es geht nicht. Du fährst auch keine Rovallaufräder von Specialized auf einem Giant. Das machst du, also.
Da muss man Kadex fahren.
Ja, genau. So, es ist mittlerweile, ja, stimmt, genau. Aber es ist Quatsch, aber es ist ja irgendwie so, ne, mit diesem System, mit dem Zusammending. Was heißt das von Scotts und Syncross, ne?
Syncross, genau.
Stimmt, ja, haben die Beispiele, gibt ja viele Hausmarken, die.
Ja, ja, klar. Du hast ja gerade alle genannt, mit Rovell, mit Bontrager, mit Syntace. Klar, das machen viele. Ja, ist völlig legitim. Nur, wie gesagt, wir sind noch nicht an den Punkt gekommen, wo wir sagen, ja, wir haben eine Innovation, die von einem Partner nicht umgesetzt werden kann.
Stimmt, das kommt ja genau. Das kommt hinzu. Ansonsten, die Scheibenbremse hatten wir dann. Was kommt nach dem Jahr? Was? Wir haben jetzt einen ultimativen Radboom. Momentan. Also es ist ja, die Lager sind leer gekauft, die Lieferzeiten sind astronomisch, die Preise explodieren. Jeder hat sich gefühlt im letzten Jahr irgendwas mit zwei Rädern gekauft. Und ich gehe mal davon aus, nicht jeder, steile These, wird das Ding komplett runterrocken und jetzt in welchem Form auch immer, ob es E-Bike, ob es Trekkingrad, ob es Rennrad, immer, egal, wird dem Boom verfallen und immer jetzt Radfahren. Also ich glaube, dass auch viele Zweiräder-Velos im Keller verstauben. Mhm. Und irgendwann kommt der Punkt, dass man sagt, hey, verkaufe ich ihn doch. Sodass der Gebrauchtmarkt in ein paar Jahren explodiert. Dass sich das vielleicht, also gibt es ein absehbares, habt ihr Angst vor einem Ende des Booms? Dass neue Räder nicht mehr so gefragt sind, weil vielleicht der Gebrauchtmarkt quasi neue Räder auf den Markt bringt, weil sie jetzt gekauft wurden und nie gebraucht wurden.
Ja, bisher saugt der Markt ja auf. Also bisher ist ein Schwamm, der noch nicht nass ist.
Mhm.
Ja, natürlich ist uns bewusst, dass der Boom nicht ewig gehen kann. Ja, völlig klar. Das heißt aber gar nicht, dass wir davor Angst haben müssen. Ich glaube, dass wir die Rad-Community so mitdefinieren dürfen. Und das finde ich tatsächlich ein Privileg, dass wir als Marke Teil davon werden können und werden dürfen, dass sich einfach ich will es gar nicht Radsport nennen, dass sich einfach eine Fahrrad-Community bildet, die dafür sorgt, dass sich mehr Leute auf diesem Velo, auf diesem Zweirad bewegen. Ob das jetzt Rennrad, Mountainbike, egal. Trekking, Commuting ist, ist mir völlig egal, aber wir bilden einfach eine neue Community. Und natürlich ist dieser Boom endlich, ja, ist völlig klar. Doch ob dann daraus resultiert, dass ganz, ganz viele ihre Fahrrad wieder verkaufen werden, weiß ich jetzt nicht, würde ich so, glaube ich, gar nicht unterschreiben. Wir werden einfach eine Community gebildet haben, die sich dann auch selber wieder so ein bisschen versorgt. Mhm. Also ich habe mir jetzt ein Einstiegsfahrrad gekauft. Ich fahre jetzt damit zweimal die Woche. Dann gehe ich mal zu einem Radtreff. Dann merke ich, hey geil, also es macht schon richtig Bock. Und dann kaufe ich mir ein zweites, besseres Fahrrad. Ja, dann kann ich gerne das alte verkaufen, aber ich bin dann angefixt. Und dann merke ich, ich habe zum Beispiel über diesen sportiven Zugang zum Fahrrad gelernt, mit diesem Ding kann ich ja relativ gut von A nach B kommen und dann fange ich an zum Commuten. Dann brauche ich kein Auto mehr oder ich brauche die Bahn nicht mehr. Und diese Selbstversorgung dieses Marktes, glaube ich, das gerade entsteht. Also wir erleben gerade auch getrieben von, wir hatten es vorhin von übergeordneten Trends, von Nachhaltigkeit, dass einfach viele Leute merken, ja geil, es ist einfach ein guter Weg, um mich zu bewegen, um auch mich von A nach B zu bewegen oder sportiv zu bewegen.
Seid ihr das Thema, wenn du gerade sagst, also Thema Nachhaltigkeit, Auto vielleicht weglassen, Fahrrad ersetzen, Thema Lastenrad? Ist das ein Thema bei euch? Habe ich es gar nicht im Kopf, ob ihr da was anbietet oder nicht. Aber
wir bieten derzeit kein Lastenrad an. Mhm. Bei uns ist das ja auch getrennt. Also die Urbanabteilung entwickelt Räder für den urbanen Verkehr, also auch Lastenräder. Kann ich jetzt wenig drüber sagen, weil ich dann tatsächlich auch bei Rennrädern angestellt bin. Ich bin mir aber sehr sicher, dass da dran gearbeitet wird. Ja.
Ich habe letztens einen Kollegen, der Kollege ist gerade 40 geworden und wollte sich ein Fahrrad tun. Ich hole mir ein E-Bike. Hat mal bei Fortuna Köln in der Jugend Fußball gespielt. Also er weiß, was Sport ist. Ne? Ist jetzt ein bisschen wenig Bewegung gehabt und so. Und willst ein E-Bike holen? Ich habe dem eine Standpauke von einer halben Stunde gehalten, was denn mit ihm verkehrt sei. Und dann hatten wir tatsächlich, es war gerade, wo ich im Canyon-Hype immer noch bin, ich glaube Roadlight. Mhm. Und da fand ich die Idee, das ist also ein gerader Lenker, ich glaube ein Flatbar nennt man es, eine coole Geometrie. Und was ich für ihn das Geilste fand, war ein Keilriemenantrieb, wo ich meinte, ey, ganz im Ernst, du fährst nicht täglich, du vielleicht wird die Kiste mal nass, du hast null Bock, die Kiste zu pflegen. Und es gibt nichts Schlimmeres als eine rasselnde Kette, eine verrostete Glieder, schlecht eingeschaltet. Ich sag, ey, ganz im Ernst, das war nicht mal toll. Also, nicht mal teurer aus unserer Sicht, ich glaube, Taui, das Rad. Mhm. Ich sage ganz ehrlich, mit dem Ding wirst du für das, was du vorhast, wirst du 10-mal mehr Spaß haben als für ein 500-Euro Baumarktrad oder 300-Euro Baumarktrad. Allein aus, dass du keine Kette mehr hast und da nichts einstellen musst und das Ding, das Einzige, was passieren kann, das Ding reißt dir. Ja gut, dann kommst du halt nicht weiter, ist halt doof. Aber bis zu dem Zeitpunkt wirst du halt wartungsfrei sein. Und könnte sowas beim Rennrad auch kommen? Oder gerade beim Gravel, Matsch und so weiter?
Ja. Das ist eine steile Frage. Tatsächlich glaube ich, dass du redest ja von dem Carbon Gates Antrieb, also ein Riemenantrieb.
Gerade im Zeitpunkt einfach vorne wird ja auch
drin. Ja, ist einfach vorne und hinten auch einfach. Also entweder ich fahre das Ding Single Speed oder ich fahre es mit einem Nabengetriebe.
Genau.
Und da haben wir einfach noch ein paar Probleme. Mit Nabengetriebe ist verdammt schwer. Also es wiegt einfach mal 1,5 Kilo mehr als eine Kettenschaltung.
Okay.
Und das ist halt immer noch...
Und du
hast
nur 8 Gänge oder so, ne?
Ja, da gibt es auch 11-Gang-Systeme. Okay. Und vor allem, es gibt ja auch schon andere Antriebe, so um das Tretlager rum. Pinion-Getriebe, ich glaube sogar eine deutsche Firma. Die haben also im Tretlager, um das Tretlager herum schon ein Getriebe, was auch 11, 12 Gänge hat.
Okay. Boah.
Darf ich jetzt nichts Falsches sagen. Mhm. Aber es gibt alternative Antriebe.
Keramic Speed hatte doch diesen, mit diesem Riesen, was ist das? Ja, mit einer Kardanwelle quasi nach hinten. Und hinten
ja, genau, das war ja auf der Eurobike vor 2, 3 Jahren
genau,
schon.
Genau, hat sie aber auch irgendwie nicht wirklich...
Das sind alles alternative Antriebe, die halt dann jeweils einen Vorteil bieten, aber auch einen Nachteil haben. Mhm. Und da glaube ich, dass die Kettenschaltung derzeit schon noch ein bestechendes, einfaches System ist. Ja klar, wartungsarm ist nicht, man muss da schon immer mal wieder so ein bisschen Wasser drüber laufen lassen, ein bisschen Öl drauf träufeln. Aber es ist halt auch leicht, es ist günstig. Es ist ausentwickelt. Ja. Bei vielen neuen Systemen merken wir halt, ja, die sind halt noch nicht ganz da, wo wir sie brauchen würden. Das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass im Rennradbereich in den nächsten 5 Jahren ein alternatives Antriebssystem kommt.
Werden wir denn hinten immer mehr Ritzel erleben? Ich meine, wo sind wir jetzt? 12-fach bei Shimano?
13 bei Kamper.
13 Kamper, Rotor glaube ich auch 13, ne?
Ja, genau.
Haben wir irgendwann 20 hin?
Nee, glaube ich auch nicht, weil auch da, wir hatten ja am Anfang über Kundenbedürfnisse gesprochen, so, wo ist denn bitte das Bedürfnis, dass ich 20 Gänge hinten habe? Dann kann ich auch 2x10 fahren. Also irgendwo muss aber ich ja schon die...
Spare ich mir vorne vor, Umwerfer, ist Gewicht sparen.
Gewicht sparen, so ja. Und dann aber eine Pizza egal. Hinten an
deine
der Kassette.
Deine persönliche Meinung macht denn von 11 auf 12-fach Sinn? Weil ich habe ja bei,
echt?
Bei zwei Kettenblättern und hinten 11-fach habe ich ja schon viele Gänge doppelt.
Ja, von 11 auf 12 habe ich halt den Vorteil, dass die Gangspreizung gleich bleiben kann. Also zum Beispiel bleibt man mal bei Shimano, ich weiß nicht, was ihr fahrt, so im Markt ist gerade Standard 52, 36 zu 11, 30 zum Beispiel, also 52, 36 Kettenblatt, 11, 30 Kassette.
Ich habe, glaube ich, 53,
39,
55, 40.
Ich bin letztes Jahr 55, 42 gefahren und 11, 28 hinten war eine scheiß Idee.
Ich hab nicht so clever.
Ich habe hinten 11, 23.
Okay, Traditionalist.
Ja, hier, guck, da hinten steht's.
Du hast aber auch 11,25 irgendwo, oder?
Nee.
Gar nicht.
Uiuiui. Nee.
Hast du gar.
Bleib mal so im normalen Segment. Ja. 52, 36 vorne, 11, 30 hinten. Ja. Das heißt, die genaue Gangspreizung ist ja erstmal nicht abhängig von der Gangzahl. Ob ich jetzt 10, 11, 12, es wird immer ein 11 und ein 30er Ritzel hinten bleiben, vorerst mal, außer man fährt SRAM. Ja. Aber die Abstufung dazwischen wird feiner und das kann mir schon deutliche Vorteile bieten, meiner Meinung nach. Und die Erhöhung der Gangzahl pusht natürlich den One-By-Trend. Und One-By ist einfach bestechend einfach. Ich schalte hinten. Und das heißt,
du hast vorne keine Technik, die versagen kann. Du hast weniger Pflege. Du hast
Kraftverlust beim Gangwechsel. Mhm. Ja, ich kann einfach schalten.
Aber auch da krass, wie die erste Einführung, ich glaube 3T war das damals, mit hier wesen die Aqua Blue Sports.
Sah genau,
auch richtig geil aus, haben gerade, gehasst wie die Pest.
Ja.
Die Fahrer ist, ich sag mal, im Profi-Rennradbereich zu dem Zeitpunkt krass gescheitert, die Idee. Dann Dämpfer, so dann ein bisschen Ruhe. Dann hat SRAM es versucht bei Trek, was jetzt aus meiner Sicht, ich habe jetzt null Meinung zu, auch nicht ganz so sein sollte. Im Zeitfahren immer mehr, habe ich das Gefühl. Ja,
Zeitfahren, Triathlon.
Straße ist wahrscheinlich noch, in Hamburg oben, ganz plakativ gesagt, fährst du 100 Kilometer mit 10 Höhenmetern und auch nur, weil du einmal über die Autobahn musst. Und bei dir im Allgäu unten fährst du 100 Kilometer mit 5000 Höhenmetern und sagst, ach, war eine flache Tour. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Und
ja,
du verkaufst ja Räder vom Bodensee bis an die dänische Grenze, auf Deutschland bezogen jetzt. Und jedes Rad soll ja im Idealfall auf allen Terrains sozusagen fahrbar sein. Ne?
Ja, ich glaube deshalb auch nicht, dass wir jetzt hier noch 13, 14, 5-fach Antriebe hinten sehen werden. Ich glaube eher, dass wir deutliche Gewichtsreduzierung wieder erleben werden. Das
weil
ist ja
wir
der,
noch diesen 6, gar nicht regelmäßig erreichen im Aero.
Ja, können wir schon, aber da können wir wieder sparen. Ich meine, wir haben Elektronik hinzugefügt. Jetzt können wir wieder Gewicht reduzieren und vor allem können wir das Gesamtpaket wieder besser ansprechen, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass halt die Schaltung dann auch kommuniziert mit meinem Computer, das funktioniert ja heute schon, dass man da einfach ein Gesamtpaket bekommt, was Sinn macht. Ja.
Hast du noch was, Fizi, auf deinem Zettelchen?
Nee, ich glaube, wir sind da relativ durch.
Dann würde ich noch gerne was fragen.
Oh,
wie geht die Firma Canyon um mit so einem Fall wie Lenkerbruch Mathieu van der Poel?
Oh, es war ja völlig klar, dass es kommt.
Echt?
Ja, wir wollen ja nicht nur die Also was heißt positiven, aber wir wollen ja nicht nur die Entwicklung, wir wollen ja auch mal so kritische Sachen haben. Ne?
Ist okay.
Was passiert? So, du sitzt oder Canyon sitzt vorm Fernseher, guckt sich das Rennen an und auf einmal bricht der Lenker. Und wir haben ja jetzt eben mal durchgesprochen, wie viele Prozesse es durchläuft, wie viele Tests durchläuft, wie viel Herzblut da drin steckt, wie viel Gehirnschmalz da, wie viele Stunden sich da wirklich reingedacht wird, geprüft wird, gemacht und dann sitzt du da und dann bricht länger, da denkst du ja
das
echt so.
Das war doch auch die Innovation mit dem Verbreiten, ne?
Da denkst du doch echt, das gibt's doch jetzt nicht. Wie kann das passieren, ist doch der erste Gedanke, oder? Und was werden dann für Schritte eingeleitet?
Ja, witzigerweise saßen wir, also das Rennen war ja Lissamün, glaube ich, damals, genau, 2020. Nee, 2021 war es, genau, irgendwann im März 2021. Genau, und wir saßen in einem Meeting und hatten über irgendwas geredet, ich weiß gar nicht mehr über was. Auf einmal schreibt mir ein Kollege, hier, mach mal Eurosport Player an. Ich natürlich Eurosport Player angedreht und da hat man Mathieu van der Poel mit einem halben Lenker im Fernsehen gesehen. Und dann war natürlich ziemlich schnell auch das Meeting beendet, weil es dann irgendwann jeder gecheckt hat. Und dann fand ich es aber beeindruckend, wie schnell Canyon dann reagieren konnte. Also ich war dann ein Dreivierteljahr bei Canyon, fast ein Jahr und war immer noch relativ neu, aber dann war ziemlich schnell klar, hey, wir haben hier ein Problem. Dann war ziemlich schnell klar, wir brauchen jetzt hier sofort eine Entscheidung, wie wir damit umgehen. Die Entscheidung war ja klar, man muss kommunizieren, hey, passt bitte erstmal auf mit dem Lenker, bis wir analysiert haben, woher das kam. Mhm. Klar, da kam ja viel zusammen. Also Mathieu hat ja danach auch selber gesagt, dass er davor einen Sturz im Training hatte, danach den Lenker nicht getauscht. Aber lauter so Sachen führen ja dazu, dass man das System erstmal überprüfen muss.
Ja.
Wir haben das System überprüft, dann war klar, okay, das kann eine Schwachstelle sein, wird im Markt wahrscheinlich nicht zu einem Problem führen, Aber hey, sorry, Kunde, stop riding, wir müssen uns das angucken. Dann war klar, okay, Rückruf. Der Lenker muss einfach überarbeitet werden. Ja. Der Prozess ist nicht schön, das macht keinen Spaß, zu dieser Zeit in der Entwicklungsabteilung Rennrad zu arbeiten, aber es ist auch ein notwendiges Übel. Und wenn man weiß, dass man ein System ausentwickelt und eine Innovation pusht, dann wird es auch irgendwann dazu kommen, dass man übers Ziel hinausschießt und dass man eben bei einem gewichtsreduzierten Lenkerbogen übers Ziel hinausgeschossen ist und den danach verstärken muss.
Vor allem ist die Idee doch eigentlich geil, dass du einen breiten, verstellbaren... Seid ihr die Einzigen? Gibt's, oder
ja, gibt's wobei der Lenkerbruch hat ja nichts mit der Breitenverstellung zu tun.
Nee, aber das war ja, also in dem Zusammenhang, das war ja, die Neuerung war ja diese Breitenverstellung.
Genau, Breitenverstellung und Verpackbarkeit. Also ich kann mit dem Ding reisen, ohne dass ich meinen Lenker abschrauben muss. Ich mache einfach die Drops ab.
Kleinpacke und...
Ja, genau.
Okay, aber das war ja also für mich als Laie und stiller Beobachter, ja still nicht, aber war das ja, die haben einen neuen Lenker rausgebracht... Den kann man Größen verstellen und der bricht.
Ja.
So, das war so mein, ohne jetzt irgendwas zu wissen, so, das war so meine drei Gedanken dazu, die im Kopf waren. Jetzt sagst du gerade so, ja gut, diese Breitenverstellung hat überhaupt nichts mit dem Bruch zu tun.
Nee, hat's auch nicht.
So, das ist ja schon mal eine Sache so, die ist ja also sehr gut in dem Fall, weil erstmal die Innovation davon nicht betroffen ist. Problem ist, wie kommuniziere ich das? Mir Deppen. So, ne?
Ja, klar, da können wir sicher auch noch lernen, wie wir das kommuniziert haben davor und wie wir es jetzt kommunizieren. Aber wie wir damit umgehen, war ja dann relativ schnell klar. So, stop riding, hey, wir haben hier ein Problem, wir müssen das angucken. Und dann wurden ja auch die Fahrräder abgeholt von den KundInnen, wurden neue Lenkerbögen eingebaut und wurden wieder rausgeschickt. Und da war natürlich klar, okay, wir müssen das Ganze jetzt auch priorisieren. So, Bestandskunden haben für uns immer Vorrang. Also, wenn jemand schon Canyon-Kunde ist und ein Canyon-Fahrrad hat, dann genießt er Priorität in dem ganzen Rückrufprozess und wurde dann halt schnell ausgestattet und wieder zurückgeschickt. Und jetzt so langsam sind wir Gott sei Dank daran, dass alle Kundinnen, die im Feld schon ein Fahrrad hatten, neu bestückt wurden mit neuen Komponenten. Und dann werden wir das Aeroad halt jetzt auch in seiner neuen Ausstattung wieder launchen, ja?
Ja. Hattet ihr schon mal so eine, wovon du vielleicht weißt, in der Firma spricht man, so geile Fake-Reklamationen, wie so Versicherungsbetrug, dass Leute irgendwas einschicken, wo du sagst, Junge,
oder ein gut und schön, aber
das kann nicht sein.
Witzig, ich weiß jetzt tatsächlich aus Canyon nichts. Ich hatte aber da persönlich mal einen relativ peinlichen Fauxpas. Ich bin 2015, 2016 noch relativ viel Rennrad gefahren, weil ich da noch Student war, viel Zeit hatte und mir ist einfach immer dieser verdammte Schlauch, damals war ich noch mit Schlauch unterwegs, immer kaputt gegangen. Und irgendwann habe ich mal zu Schwalbe geschrieben, hey, mir ist jetzt schon der vierte Schlauch abgeraucht, so ich habe keinen Bock mehr. Und dann, ja, hey, mega gut, schick das Ding doch zurück. Ja, ich meine, alle vier Schläuche natürlich aufgehoben, zurück zu Schwalbe geschickt, dann kam zwei Wochen später, ja, voll gut, danke, dass du die zurückgeschickt hast, sind aber alles Kontinentalschläuche, wir schicken dir trotzdem vier neue und eine Schwalbeflasche.
Und aber wie nett!
Ja, mega nett.
Ich hatte mal ein Reifenproblem mit Schwalbe und die haben mich ausgelacht.
Nee, also ich bin da selber auch manchmal der Dumme, das heißt, ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man
war das denn unabsichtlich von
ja,
mir?
Ja, keine Ahnung, für mich war klar, ich habe gar nicht drauf geguckt, für mich war klar, ich habe schon immer Schwalbe Reifen gekauft, das muss ein Schwalbe-Schlauch sein. Nee, war ein Conti-Schlauch, ja, und zwar viermal. Okay. Also peinliche Kunden kenne ich, weil ich selber einer bin.
Ja, kenne ich auch von mir selber.
Geile Story, ja. Unterm Strich muss ich sagen, finde ich Canyon, ich habe mich ja auch ein bisschen damit jetzt auseinandergesetzt und von dir viel gehört, finde ich, ist Canyon halt wirklich eine innovative Firma, die sich was traut. Also es gibt halt viele, die vielleicht auch nicht das Budget haben, vielleicht auch das Budget nicht bekommen, die einfach das, was auf dem Markt ist, kopieren, versuchen zu kopieren und auch vielleicht ein vernünftiges Rad machen. Aber so in Sachen Neuerungen wie der Doppellenker, wie, weiß ich nicht, wart ihr die Ersten, die so ein komplett cleanes Cockpit hatten?
Nicht? Nee, da gab es schon andere auch, ja.
Aber ihr habt ja wirklich in die breite Masse, ne? Mit jedes etwas hochwertige Rennrad.
Es gibt ja immer eine Innovation, trifft den Markt und wird dann von anderen adaptiert. Das heißt ja nicht, dass es kopiert wird. Es wird einfach erkannt, okay. Es gibt was Neues. Und dann müssen wir das auch im Portfolio aufnehmen.
Innovation kostet ja auch immer Geld und trifft auch nicht immer den Markt.
Ja, klar.
Ne? Und das, was den Markt trifft, wird dann von den restlichen übernommen, was ja für euch dann auch eine Bestätigung ist. Aber ich habe schon den Eindruck, dass Canyon ja, eine sehr innovative Marke ist und halt auch immer offen und bereit ist für Neues, auch Neues auszuprobieren, mit dem Risiko, dass es vielleicht nicht funktioniert. Aber finde ich eine sehr sympathische Firma, nicht nur, weil sie deutsch ist, aber weil halt nettes Personal. Du kommst hier hin, quatscht mit uns, bist sehr offen und ja, von meiner Seite aus mal großes Lob.
Danke dafür.
Fand ich wirklich ein sehr tolles Gespräch und die Marke finde ich auch sexy. Fizi, du darfst heute, wenn du keine Frage mehr hast, anfangen mit dem Abspann.
Ich darf nicht das letzte Wort zu haben, aber ich frage mich gerade, wie du den Kopf noch aus der Schlinge bekommst mit dem, nicht nur weil es eine deutsche Firma ist. Mann, Jupp.
Wieso? Ich fahre auch Italiener.
Ja, das relativiert das Ganze ein bisschen. Geschichtlich nicht ganz, aber nee, anderes Thema. Wir sind ja. ich habe nicht das letzte Wort. So ein Mist, sorry. Was habe ich denn? Ja, danke erstmal, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Der Philipp,
ja, ich habe zu danken.
Der Philipp hat mir gesagt, wir müssen dich extrem hart noch mit Aufklebern ausstatten.
Auf jeden Fall.
Müssen wir gleich dran denken. Deswegen sage ich das.
Bevor du jetzt richtig loslegst. Und normalerweise sagen die Gäste immer, ja und vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Sag das mal nicht. Du hattest, falls ich noch erinnern kannst, im Vorgespräch noch was, du uns mal aufs Brot schmieren.
Schieß los, genau, ich hatte da noch ein Thema.
So, und jetzt erst mal Fizi, mach du deinen
Abgang. Was habe ich denn noch zu sagen?
Sag tschüss und dann
tschüss, alles Gute. ich freue mich. Also, so cool, dass jetzt mit dir zu quatschen war, aber wir haben jetzt 2 Folgen dieses Jahr mit Gästen gehabt, was immer cool ist. Ich freue mich tatsächlich, mit dir zu quatschen, weil der Jupp hat mir was angeteasert. Und der will nicht reden, der... Und ich habe schlaflose Nächte deswegen, ohne Spaß. Sowas macht man nicht, Jupp. Ich hab da was, das könnte eventuell, erzähl mir, was so richtig den Mund sabbrig, aber erzähl ich jetzt in 2 Wochen. Weißt du, so, erzähl ich in 3 Tagen.
Dieser Phase.
Ja, aber 3 Tage ist okay. Kann ich mich drauf freuen? Cool. Jetzt sind wir in der Phase, jetzt sehe ich die nur noch jede Woche, ja? Das ist das Schlimme. Dann ruft er mich jeden zweiten Tag an und ich werde immer dran erinnert. Ich hänge seit über einer Woche und ich weiß, es sind noch mindestens 2 Wochen, die ich habe, wo ich es nicht erfahren werde. Und das ist hart uncool, Herr Ehm. Hart uncool, möchte ich an der Stelle sagen. So, danke, dass du hier warst. War cool. Langzeit-Canyon-Bericht gibt es natürlich von einem erfahrenen Fahrer wie mir, wenn ich dann mal gefahren bin.
Profis oder Experten wie Fietz?
Profi und Experten werden dann so, ja, ich
berichten,
werde ja. berichten. Ich hoffe, am Wochenende fahren. Ich darf seit vorgestern wieder Radfahren, draußen, offiziell. Und ich hoffe, weiter Bericht soll sehr scheiße sein am Wochenende. Ich habe richtig Bock auf Schottern. Die Schotter-Community im... unserem Dunstkreis hat mich sehr positiv aufgenommen übrigens. Ich wurde eingeladen zu Touren. Ich habe WhatsApp-Nachrichten bekommen mit, geschrieben, dann können wir im Sommer mal der, dann fahren wir mal eine große Runde auf Schotter. Ich werde das Flanellhemd und die Axt ist nicht weit, Jupp. Ich sage dir. Zu dem Sinne, alles Gute.
Matze, so, hau einen raus.
So, Matze, was habe ich in der letzten Folge falsch erzählt?
Ich durfte mir die letzte Folge auch anhören als Hörer eurer Podcasts und musste sehr schmunzeln, wie ihr über das Skitouren gehen und das Langlaufen berichtet habt. Das heißt, wenn ihr tatsächlich mal Interesse haben solltet, dann müssen wir uns da, glaube ich, mal zusammentun und dieses Skitouren gehen gemeinsam im Allgäu ausführen. Ich glaube, da habt ihr noch sehr, sehr viel Potenzial, euch vom Radsport in den anderen Sport begeben zu dürfen und das auch genießen zu können, in den Bergen mal ohne Leistungsdruck bergauf Skitouren gehen zu können.
Hast du Skigebietskontakte sozusagen bei dir um die Ecke oder?
Ich bin kaum mehr Pistenfahrer, weil ich tatsächlich hauptsächlich dann auf dieses Skitouren gehen gewechselt bin, als ich noch ein kleines Kind war. Und deshalb würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich Pistenkontakte habe, aber ich habe gute Spots, wo man eine schöne Skitour gehen kann.
Nee, ich frage aus rein persönlichen Interesse, weil ich wurde dieses Jahr, weil der feine Herr Ehm von unserem Podcast Millionen ja Ski-Luxusurlaub gemacht hat, direkt an der Piste mit Jacuzzi und so weiter. Wollen wir nicht näher drauf eingehen, auf jeden Fall meine Frau.
Er ist nur im Sicken, weil er Aufkleber verschicken muss.
Auch.
2 pro
auch. Schlag. Boah, was? Nee, ich hab danach... Ja,
dann war ja noch ein Witz, oder? Wenn du so bei Canyon arbeiten würdest, ey.
Ja, mein Gott. Dann gebe ich ihm die Rechnung, also unser Finanzmogul ist ja Jupp, ich gebe ihm die Rechnung der Briefmarken wie 1 Euro. Du solltest 90 Cent holen. Keine Ahnung, hat die Frau von der
95.
Post... Hat die Frau von der Post... Wie, nee, Euro? Und ich dachte, jetzt diskutierst du über 5 Cent, bis dann rauskam. Die Post hat wurde bei den Jahreswechsel erhöht. Also es war die gleiche Range, die ich... Egal. Auf jeden Fall, meine Frau liegt mir in den Ohren. Wir müssen einen Skiurlaub machen. So, ich habe für diesen klassischen Abfahrtski habe ich irgendwie nichts übrig. Also ich glaube, ich muss da sehr viel lernen, um das zu können. Und da bin ich einfach nicht bereit für. Und natürlich ist ein kleines Kind da und meine Frau will gerne Ski fahren. Und ich sag, wenn in so einer Konstellation würde ich Thema Skitouren oder halt Skilanglauf gerne mal machen, weil die Affinität zum Radsport halt irgendwo da
Man
ist.
Man sagt Langlaufen, nicht Skilanglauf.
Oh, Langlauf, sorry. Und ja, Langlaufen ist für mich ein Marathonlaufen.
Nee.
Okay, ja, Langlaufen. Und deswegen war meine Frage, ob wir das kombinieren können, ob ich meine Familie dann mitbringen kann.
Ich glaube, ihr wollt ins Tannheimer Tal fahren, da gibt es die schönste Langlaufloipe, die ich kenne. Wunderschön in Bergkulisse mit so einem See, wo man außen rumlaufen und auch drüber laufen kann mit Ski. Und da kann man super auch Pisten
Den ersten Teil hast du mir verkauft, jetzt verkaufst du meiner Frau?
Ja, das Tannheimer Tal ist ein familiäres Milieu. So, da gibt es kleinere Pistengebiete, sind jetzt keine so riesen Abfahrtshänge, aber einfach so schön ein bisschen rumdüsen. Es gibt gute Almen, was ja auch nicht vernachlässigt werden darf. Mhm. Und ist halt von hier aus auch gar nicht so weit.
Tannheimer Tal, also ist das nicht mehr Deutschland,
ne? Nee, gerade so Österreich.
Es gibt doch Tannheimer Tal, ist doch auch Marathon, ne?
Ja. Ja, ach, genau, okay. genau. Ist auch, dann könnt ihr da im Sommer auch nochmal hin und ein bisschen Rennrad fahren.
Ich würde ja so gern, ich muss die Frau, ich werde der Frau das mal, wir werden gerne nachher mal in Ruhe reden.
Aber du sagtest mir, habe ich über das Skitouren was Falsches gesagt? Skitouren gehen. Das ist doch wirklich so, man schnallt sich Felle drunter.
Genau, man hat Felle unter den Ski, die man für den Aufstieg nutzt, die halt nur wie auch Haare oder insgesamt Fell nur in eine Richtung gleiten, in die andere Richtung blockieren und die nimmt man am Gipfel ab. Man
die? Ich habe mich gefragt, ich hatte aus der. Ja, klar, mach, okay.
Genau.
Wieder was gelernt.
Ja, ihr habt es schon technisch relativ gut umschrieben. Ich fand es nur witzig, wie das beschrieben wurde, weil.
Der Kölner aus der Rainer Bucht erzählt.
Ich wollte es noch nicht sagen. Skitouren.
Und ich betone, Skilanglauf funktioniert.
Haben ich eine Skitour gemacht, ja?
Junge, da ging after, da sind wir hochgegangen, du. Glöst du nicht, du. Da oben, ja, aber erstmal eine Enzian.
So hatten wir eine Telco letzte Woche mit einem Kollegen. Ja. Was soll der Driss? Jeden Dienstag, das kostet Zeit.
Ja. Aber, Fizi, nochmal abschließend. Ja? Was hast du jetzt im Endeffekt für dein Gravel-Fahrrad bezahlt? Im
Endeffekt habe ich bin ja, ne, Pfennig, da brenne ich. Und ja? ich habe ja, kann man ja an der Stelle mal sagen, auf dem Papier, glaube ich, ein eigenes Konto, aber meine Frau ist halt Bankerin, deswegen habe ich de facto kein Geld. So, ich habe halt Jobrad gemacht und habe dann, du kannst bei Jobrad, kannst du ein Rad dir leasen, / kaufen, dann langfristig, und Zubehörartikel, die beinahe zum Verzweiflung meinerseits geführt haben mit Canyon und Jobrad. Warum? Du darfst ein paar Pedale mitkaufen über Jobrad, du darfst einen Gepäckträger kaufen, du darfst Schutzbleche kaufen, und ich habe halt halb blind, wie ich gerade eben erzählt habe, dieses Rad bestellt und beide vorne am Rahmen diese Metalldinger, die aber als Gepäckträger bei Jobrad wiederum gewertet werden. Also ich zwei Gepäckträger, Pedale, Schutzbleche und das Rad. Das waren zusammen 2050 Euro.
Ja.
Einfach jetzt mal, nicht auf den Cent genau. So, kriege ich dann direkt die Antwort von Canyon. Hey, cool, danke für deine Bestellung. Achtung, aber du hast hier zwei Gepäckträger. Das will Jobrad nicht. Also die denken für dich mit. Du musst nicht erst bei Jobrad hin, das ist ganz cool. Da habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Da habe ich wieder eine netten Dame, dessen Vornamen ich jetzt leider nicht mehr weiß, geschrieben. Ich sage, hey, danke für den, ne, total cool. Nimm doch einen Gepäckträger bitte raus, ne, damit das mit Jobrad klappt. Leg den einfach so dazu, habe ich geschrieben. So, kriegt dann relativ schnell die Antwort. So, du musst den aber auch bezahlen, ne? So, oh Gott, scheiße, ja, klar, natürlich. Ja, das war überhaupt nicht mein Thema. Eigene Rechnung, da habe ich mich dran gedacht, ja, selbstverständlich bezahle ich den, ne? Ja, dann kriege ich einen Tag später komplett den Storno von allem und eine neue Rechnung über diese 2050 Euro mit den zwei Gepäckträgern über PayPal. Da habe ich hingewiesen, nein, habe ich angerufen, nein, sorry, das wir missverstanden, es tut mir total leid. Ich möchte das alles so mit Jobrad, also ich möchte diesen einen Gepäckträger, ich hätte die am Ende einfach weglassen sollen, einfach so kaufen. Es ging mir nur darum, ich wollte nicht zweimal Versandkosten zahlen und zwei Pakete, ist doch Quatsch, schmeiß die doch einfach mit rein. Hab natürlich in dem Moment nicht gedacht, dass Canyon nicht nur mein Rad verpackt, sondern vielleicht habt das auch andere Lagerorte und dass das nicht so einfach ist, dass da einer mal nach rechts geht, diesen Gepäckträger nimmt und der andere mein Rad. Meinte die nette Dame am Telefon, ja, okay, komm, ich mach dir das eine Ding versandkostenfrei, ist okay. Dann habe ich diesen einen Gepäckträger 2 Wochen bei mir zu Hause rumliegen haben und das Rad hat dann noch ein bisschen gewartet. Und irgendwie war dann Zeitraum, Lieferdatum 11. Januar bis 21. Januar und am 19. Ich habe mal nichts von Kenya gehört, schreibe ich irgendwann Philipp. So, ich sage irgendwie ein bisschen so, ich will dir nicht auf den Sack gehen, aber ich habe halt so Vorfreude, ich gucke jeden Tag auf die E-Mails und was ist denn da los? Und hat er da irgendwie, also ich sehe da keine Bestätigung von Jobrat. Ne? So, ich, da übrigens, ne, ein, also, ja, weiß nicht, ob du was. In dem Canyon-Portal stand alles genehmigt bei mir. Und bei also es war, was war passiert? Meine erste Rechnung, die ja storniert worden ist, hat Canyon quasi storniert, aber Jobrad hat sie bestätigt. Und Canyon hat mir dann eine neue Rechnung, nachdem das Ganze aufgehört, die hatte eine andere Nummer. Und Jobrad hat es nicht für nötig gehalten. Die haben mir am Telefon, aber auch blöd von mir, am Telefon gesagt, so, ja, ist ja gleiche Preis, ist alles okay. Das mein ja, bei Canyon, aber bei so einer offiziellen Sache nicht so das Gewicht hat, habe ich ja nicht drüber nachgedacht. So, sprich, Jobrad hat keine Bestellung an Canyon gerichtet, Canyon wartet die ganze Zeit auf Jobrad, Jobrad wartet auf Canyon und ich stand in der Mitte. So, das hat dann irgendwie ein paar Tage. Lustige war aber, an der Sekunde, wo das funktioniert hat, wo ich dieses, ja, Kommunikationsproblem, was wahrscheinlich durch mich ausgelöst worden ist, geregelt hat, nächsten Tag war das Ratter. Das war ganz cool. Aber im Endeffekt habe ich gezahlt, glaube ich, ja knapp 2 Mille. Aber, ne, 2 Mille mit Gepäckträger, Pedale und diesen wunderbaren 2 Gepäckträgern vorne, wo ich bin mal gespannt, wann ich sie überhaupt benutzen werde. Ich werde sie irgendwann mal montieren, weil ich sehen will. Wahrscheinlich werde ich mir so eine Daunenjacke dranhängen, einfach nur, weil ich es kann. Aber
ja, Matze, jetzt kommt meine abschließende Frage.
Oh Gott.
Du kennst ja, ihr habt es ja gerade selber bestätigt, Fizi, Pfennig, da brenne ich. Ich fahre wahrscheinlich dieses Jahr wieder auf Radurlaub oder wie man jetzt sagt, Bikepacking. Bin auch schon ein paar Mal unterwegs gewesen. Weiß nicht, ob das mal bei uns gehört hat, ja, aber ja. War schon nach Rom und vorletztes Jahr sind wir von Kroatien mit meiner Frau zurückgefahren.
Wo geht's
denn? Dieses Jahr wollen wir wahrscheinlich, es gibt so einen Europaradweg, der von, keine Ahnung, was wo lang geht.
Ach, das ist immer wichtig.
Von hier über Münster, glaube ich, nach Berlin. Weiß nicht. Wir wollen auf jeden Fall in Deutschland unterwegs sein.
Okay,
meine Frau hat sich ein Gravelrad schon geholt, weil sie zur Arbeit auch pendelt. Mit Schutzblech, Licht und allem Zip und Zap. So, jetzt haben wir halt auch einen Hund. Hast ja auch schon kennengelernt, die liebe Clara, ne? Und den wollen wir dann mitnehmen. Das heißt, ich werde mit Anhänger fahren, den Hund hinten rein. Meine Frau wird dann mit ihrem Gravelrad fahren. Ich bräuchte jetzt auch ein Gravelrad. Jetzt wäre mein Anliegen, mein größtes Anliegen, ich würde gerne dasselbe Gravelrad wie der Fietz
in
kaufen.
Pink.
In Pink. Aber günstiger.
Lieferzeit Sommer.
Aber günstiger.
Kriegst
ist mir
nicht.
Egal,
du kriegst was. Nicht.
Ich würde gerne günstiger haben. Ja, kannst
das Sechser.
Kannst du?
Der checkt das
ich
nicht.
Ich will dasselbe Rad wie
checkt,
er.
Der versteht das
mit
nicht.
Mit allem, was er gerade gesagt hat, 50 Euro billiger. Kannst du mir das machen?
50? Also wir können innerhalb von Canyon Rabatte an unsere direkten Familienangehörigen vergeben.
Ah.
Da müssen wir vielleicht dann tatsächlich noch intensiver miteinander reden, dass das funktioniert mit direkter Familie.
Ja.
Aber ansonsten 50 Euro, ja, wird knapp.
Aber könntest du machen.
Achtung, jupp.
Ich muss ihm irgendwie auf den Sack gehen.
Das ist mir okay, da kann ich mit leben, ich hab's ja jetzt. Achtung, Thema Anhänger. Du brauchst ja wahrscheinlich einen Hundeanhänger. Ich bin ja,
ja.
Ich habe ja den Thule-Anhänger für meinen Junior. Und da ist, also sind ja alles Verbrecher. Wir sind ja alles Verbrecher unterm Strich, ja, aber Thule sind die größten Verbrecher. So, es gibt diesen Anhänger, also der hält mit so einem, können wir mal fotografieren, mit so einem Knauf, bla bla bla. Ich habe ein Schnellspannerrad bis jetzt
mit
gehabt.
Mit einer Kupplung.
So, hängt das Ding kostet allein 25 Euro, ist so ein Metallguss, meinetwegen, bla bla, jetzt habe ich das. So, jetzt habe ich aber keinen Schnellspanner mehr, jetzt habe ich eine Steckachse. Ich bin ja modern. So, Steckachse ist im Prinzip für die so altertümlich sind wie ich, ein etwas dickeres Ding mit einem Gewinde dran. Punkt aus. So, blöderweise passt mein Thule-Pimmel-Kupplung-Ding nicht mehr an diese Steckachse. So, jetzt denke ich mir, komm, kaufst du eine neue Steckachse.
Ich habe nur Zipfelklatsch im Kopf heute.
Denk mir, kaufst du ein Ding. So, dann bei Thule musst du dieses Ding messen. Das heißt, ich konnte es vorher gar nicht kaufen, weil ich nicht mehr. Ich jetzt gemessen. Rate mal, was mich die neue Steckachse kostet.
70 Euro.
Vollkommen richtig.
Siehste, ich kann Preise kalkulieren. Ich
für
könnte wieder bei Canyon anfangen.
Mit einem
Möchtest
Gewinn
du bei
dran?
Canyon anfangen?
Ja, aber Familienrabatt können wir nachher reden. Wir adoptieren dich oder irgendwie kriegen wir das hin.
Ja, okay.
Und dann kriege ich ein Rad günstiger als
das
der
Das ist Fietz. Okay. Hauptsache, du fährst ein pinkes Rad. Ist vollkommen. Ich bin ja so gespannt, also unsere runden Aufkleber matchen farblich. Ich habe ja echt Angst, dass unsere Trikots, die ja was haben wir denn heute? In einem Monat ungefähr kommen tatsächlich. Ja. Haute, wenn du hörst uns ja, gib mir ein bisschen Feedback, wann und weil. Er hat gesagt, läuft alles. Heißt also, die Aufkleber matchen ganz gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Trikots sich hart beißen werden, aber we will see.
Wird schon schief gehen. In diesem Sinne werde ich jetzt mal die Folge schließen. Bedanke mich natürlich fürs Zuhören. Fizi, danke, dass du angeteasert hast, was ich in der Pipeline habe.
Finde ich glaube,
Matze,
nicht lustig.
Du fändest es auch geil. Also wir sind da an einem Ding dran. Wir hätten uns ja eigentlich gestern getroffen. Schöne Grüße an Tobi und Daniel. Dein Namensvetter, mit dem ich da dran
bin. Zitat, ich bin mit zwei anderen, aber das müsste mit dem Teufel zugehen, dass du die kennst.
Einem halben Jahr an einem Projekt arbeite.
An mir vorbei.
Ich kann dir leider noch nicht zusichern.
Das ist meine vorletzte Vatasia-Folge.
Ob ich dir in der nächsten Folge davon wirklich schon erzählen kann.
Dann im Off.
Weil, wenn es gelauncht wird, dann können wir natürlich drüber sprechen.
Erzähl mir vorher.
In diesem Sinne, Fizi, der Spannungsbogen wird immer weiter aufgezogen.
Was ist es denn?
Und es wird alle Fahrradfahrer nach vorne bringen.
Also doch was zum Verkaufen. Ich habe dich doch gefragt, irgendwas zum Verkaufen.
Es wird alle Fahrradfahrer nach vorne bringen.
Du kannst alles, nur nichts verkaufen.
Es wird kostenlos sein.
Was?
Und ich glaube, Matze, du wirst auch ein Fan davon sein, weil
du hast genau mich doch
meine Sprache.
Ja, jetzt bin ich auch.
Du hast mich doch schon. Es ist kostenlos. Du hast mich doch schon.
Feed ich weiß,
was es ist, ich kaufe.
In diesem Sinne, Matze, wirklich nochmal vielen herzlichen Dank für deine offene Art, für deine freundliche Art und vor allem auch für dieses gute Zöttler-Goldbier-Export. Wirklich sehr lecker.
Und Pimmelklatscher.
Und damit
Zipfelklatscher.
Sag nochmal Pimmel. So hieß das Team.
Zipfelklatscher.
In diesem Sinne, danke für alles. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Und es war eine sehr lange Folge, aber ich denke, viele Informationen, mit denen man auch weiterhin viel.
Mach Schluss, sonst sage ich noch Schimpfwort.
Okay, tschüss.
Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.